Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
364 Days to Halloween, Halloween,
oh,
steckt Halloween.
Schon wieder so ein. Oh
364
God.
Days to Halloween, Silver Shamrock.
Wunderbar.
Happy Halloween nachträglich. Ist vorbei, die Chose jetzt.
Man könnte meinen, der Tag bedeutet dir was.
Ich liebe Festlichkeiten.
Generell.
Ich singe auch, in der nächsten Episode fange ich an, die Weihnachtslieder langsam mal einzustimmen. Mhm. Weil nach Halloween kommt direkt Weihnachten, insofern kann man da überleiten in das Fest der Liebe und das Fest meines Geburtstages. Hast du schon eine Idee für ein Geschenk für mich?
Nee. Du?
Klar.
Ja? Ja,
logisch.
Okay.
Ich freue mich im Januar schon immer, weil ich dir dein Geschenk besorge und muss ja was Spektakuläres muss da immer rauskommen.
Bist du so einer, der sich damit rühmt, ein guter Schenker zu sein?
Ich würde mich natürlich niemals selbst damit rühmen.
Natürlich nicht.
Nee.
Du bist sowas sehr bescheiden.
Sowas müssen andere rühmen.
Mhm. So
ich, kennt bin, man ich, dich. Ich bin bescheiden, ja. Bescheidenheit ist definitiv eine meiner Eigenschaften.
Auf jeden Fall.
Siehst du auch so, ja?
Mhm.
Also so in a nutshell würdest du mich als bescheiden und sexistisch bezeichnen, oder?
Nee, da ist schon noch ein bisschen mehr drin in dieser nutshell.
Ach so, ist das so, ja?
Auf jeden Fall.
Ich dachte jetzt so, okay, das ist es eigentlich in der... Das ist so
zusammengefasst. Nee. Also allein deine Palette an Neurosen macht da ja schon noch eine viel wildere Facette auf.
Die Listenneurosen, sagst du.
Das ist eine davon, ja.
Ja, wir sind hier in Deutschland. Muss alles seine Ordnung haben, Junge.
Richtig.
Muss alles seine
Recht
Ordnung
und
haben.
Ordnung.
Ja, muss alles im richtigen, in der richtigen Schublade abgeheftet werden.
Natürlich nicht.
Ich glaube, du hast bist da ähnlich, was die Neurosen angeht. So bei anderen Sachen halt, die ich nicht habe.
Interessant. Dass es jetzt gleich wieder um mich geht, als wir bei den Neurosen gelandet sind.
Muss aber nicht, aber ich dachte, wir wären hier beim Neurosen-Battle.
Nee, das kann aber auch das ist sehr spannend, dass du gleich wieder in die Richtung schwenkst, ey. Bist du wieder auf Krawall gebürstet.
Spannend.
Mhm.
Ja, noch ist es ja nicht die festliche Weihnachtszeit und ich finde, Halloween ist schon krawalliger als Weihnachten insofern.
Oh.
Wenn dann jetzt?
Naja, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du da so an Familienfeste rangehst und so, würden dir wahrscheinlich sehr viele widersprechen.
Du meinst jetzt Halloween als Familienfest, oder?
Ja, also wenn du Halloween und Weihnachten als Familienfeste nimmst, dann ist das, was mit mehr Krawall verbunden wird, auf jeden Fall Weihnachten.
Ach so, von der Warte gehst du daran. Ja gut, okay, stimmt. Aber es ist trotzdem unterm Strich das Fest der Liebe, wie es genannt wird.
Ja, ja.
Und bei Halloween guckt man Filme, wo...
Heuchlerisches Ding, Alter.
Ja, gut. Bei Halloween guckt man Filme, wo halt Axtmörder ganze Familien auslöschen.
Ja,
also,
natürlich. Im cineastischen Kontext weiß ich doch, was du meinst.
Wir sehen das ja hier aus dem cineastischen Kontext. Wir sind
alles nur durch die Cineastenbrille.
Richtig, ja. Klar, auf jeden Fall.
Dafür diskutieren wir viel zu oft über Essen und solche Dinge.
Ja, das machen wir auch zwischendurch. Für die Leute, die sich nicht für Filme interessieren und trotzdem hier reinschalten, denken wir so, ach komm, die versuchen wir auch noch irgendwie zu binden.
Ja, die müssen aber echt lange hängen bleiben, ne?
Meinst du?
Naja, um dann bei diesen Stellen ausgerechnet zu landen, wo wir mal über Essen reden.
Wollen wir da ein bisschen die Frequenz erhöhen? Und mehr so.
Meinst du uns in den Themen so ein bisschen breiter aufstellen?
Ja, mehr so aus dem Nähkästchen plaudern und nur so nebenbei so Filme erwähnen. Meinst du, das würde dem einen oder anderen.
Zu jedem Film eine persönliche Geschichte.
Ja.
Mhm.
Was hast du für Serienkiller-Erfahrungen?
Ja, genau.
Hast du schon mal jemanden
wie
umgebracht?
Wie steht's da so mit deinen Neurosen? Ja, wie viele Leute hast du schon umgebracht?
Wie viele Leute hast du umgebracht? Wie hast du die umgebracht?
Ja, wie viele Leute diese Liste führen, mit sich rumschleppen von Leuten, die ihnen irgendwie was Böses angetan haben.
Es ist ja immer noch ein ominöses Mysterium, warum du im Knast warst und warum du 3 Jahre Strafarbeit leisten musstest.
Das ist so geil.
Das
schon
ist ja
wieder maßlos überstrapaziert, das Ding.
Das ist ja schon seit jeher, seit irgendwelchen alten Episoden, ist das ja noch nicht aufgelöst worden. Insofern.
Ja, siehst du, dann sollten wir das auch so belassen.
Das ist, glaube ich, der Grund, warum die Leute uns noch hören.
Mysterium bleiben. Ja, meinst du?
Ja, auf jeden
die
Fall,
Hoffnung,
ja.
Dass das irgendwann rutscht mir das raus.
Die hoffen, dass das irgendwie aufgelöst wird zwischendurch. Deswegen.
Das ist so geil und spektakulär. Deswegen, nee, das müssen wir auf jeden Fall, müssen wir das so belassen.
Geil und spektakulär. Mhm. Ja, jetzt hast du wieder das Mysterium ein bisschen entmystifiziert.
Siehst du? Und trotzdem wissen wir nicht, worum es geht.
Ich weiß aber nicht, ob die Leute jetzt so gespannt dranbleiben, weil die dachten wirklich, es geht um Terrorismus Klasse A.
Ey, also, um da jetzt auch mal zurückzuschießen, mit den Neurosen, die du hier so an den Tag legst.
zurückschießen. Oh.
Warum?
Martialisch hier. Naja, weil ich gerade von Terrorismus rede und du zurückschießen da willst. Ey. Ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen zusammengezuckt.
Mhm.
Ja, was wolltest du sagen?
Jetzt finden uns auch die ganz schwierigen Leute, wenn sie danach googeln.
Die ganz schwierigen Leute. Grüße an Markus nach Kölle.
Na? Glaubst du, der hätte sich jetzt ohne dich angesprochen gefühlt?
Markus hat terroristische Züge definitiv in seinen Podcast-Kommentaren.
Ach so, ja?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ist schon ja. Red Flag für den Bundesgrenzschutz.
Also ich hätte ihn jetzt einfach mal nur als vielleicht etwas lauter bezeichnet als den Rest.
Laut kann man auch nennen.
Ja, aber so ein, eben gleich terroristische Züge zu unterstellen.
So
okay,
ein militanten Assassin.
Findet.
Nein, das war natürlich nur Spaß. War natürlich nur Spaß.
Ja, ist klar.
I'll be honest with you, brother. You got a weird fucking vibe.
Was wären wir, wenn wir nicht die Leute beleidigen würden, die uns bezahlen?
Ja, stimmt. Das wäre komisch. Machst du das eigentlich als DJ auch so?
Ich mach das auch so,
ja.
Also grundsätzlich bin ich vergleichberechtigt und deswegen beleidige ich alle zu gleichen Maßen. Also
bist da zumindest fair.
Ich bin da fair, ja. Ich versuche dann alle wirklich gleichmäßig zu beleidigen.
Das ist konsequent.
Ja, finde ich auch. Wäre ja auch doof, die nett sind, dann nur nicht zu beleidigen, weißt du, und die anderen dann doch. Also,
naja, eben.
Man muss dann schon durchziehen hier den Stiefel.
Mhm.
Ja, gut. Aber was wolltest du sagen?
Sehr integer.
Du warst gerade bei den Neurosen oder so?
War ich?
Du wolltest irgendwas wieder in meine Richtung schießen. Und ich wollte sagen...
Guck mal, und schon habe ich es vergessen.
Schon hast du es vergessen.
So schnell kann es gehen. Geil, ey, abgelenkt wie so ein scheiß Goldfisch, Alter.
Auf jeden Fall, ja. Das ist auch meine Strategie mittlerweile. Ich sehe, oh, der will wieder hier gegen mich schießen und so. Mhm. Aber das Wetter ist cool. Ja. Guck mal, der Vogel, der da vorbeifliegt. Und schon...
Verdammt.
Schon das Thema
vorbei. Ah, was sagt uns das, ey? Ich verliere an Fokus.
Du verlierst an Fokus, ja. Mhm. Wir sind ja bei der Sache. Dein Herz ist nicht mehr bei dem Podcast.
Meinst du, es ist das? Boah, ey, dafür gucke ich mir aber immer noch viel zu viel Stuff an und will dann anschließend drüber sprechen.
Na, dann ist ja gut.
Ja.
So
das
wie heute.
Das Konzept unseres Podcasts, ja.
Ja, sonst wäre das Konzept definitiv in Gefahr. Und wir sprühen immer noch über vor Kreativität, weil wir haben uns jetzt einen neuen Namen für unseren Bewegtbild-Bastard Dennis ausgedacht. Weil der in der letzten Episode nämlich so klang, als hätte er einen Flanger-Effekt irgendwie mit eingebaut. Also haben wir ihn jetzt mal... D-Pain genannt.
Ja, das geht voll auf deine Kappe.
Ja,
ich hatte nichts damit zu tun.
Ich wollte uns jetzt beide damit einbeziehen. Wie,
ja, ist nett.
Damit du auch mal mit Kreativität glänzen kannst.
Naja, ne, der letzte Titel, der von mir kam, war nicht so schön.
Welcher war das?
Hast du schon wieder vergessen. Sehr
Achso,
gut.
Du meinst, dass wir dem einschlafen dabei. Und so?
Nee.
Das
alles gut, wir haben es vergessen. Das lassen wir jetzt so.
Okay.
Es ist am Grübeln, ich sehe es, verdammt.
Ja, natürlich. Vor allen Dingen denke ich darüber nach, dass ich jetzt der Einzige bin, der Markus als Terroristen beleidigt hat und Dennis als D-Pain und du bist wieder fein raus, weil du bist wieder die Schweiz. Nichts gesagt, ich bin neutral.
I'm sorry, I can't hear hippies.
Can't hear hippies. So, jetzt haben wir noch einen administrativen Teil zu tätigen, weil es ist die letzte Episode in diesem Monat.
Yes.
Und danach läuten wir den November ein, den vorletzten Monat im Jahr 2024.
Mhm.
Und wir wollen natürlich wieder, wir sind super gespannt und es gibt natürlich wieder eine spannende Losziehung.
Spannend.
Wo wir zwei Filme aus dem Lostopf ziehen und zwei SupporterInnen glücklich machen für November.
Bist du aufgeregt?
Ich bin aufgeregt. Ich habe mir schon heute Morgen Gedanken gemacht, was man da rausziehen könnte.
Okay.
Bin die Liste rauf und runter gegangen. Dachte so, welchen wird's treffen?
Der wäre toll. Ja.
Ja, nee, der wäre nicht so toll.
Geht's mir nicht.
Atombomb, scheiße. So bin ich da durchgegangen.
Oh Gott.
Nein, natürlich nicht. Auch hier wieder. Ich versuche jetzt wirklich, also weil ich habe ja gerade gesagt, dass ich neutral bin und zu allen gleich scheiße. Deswegen versuche ich jetzt im Laufe der Episode wirklich sämtliche SupporterInnen, die wir jetzt im Portfolio haben, zu beleidigen.
Mhm.
Das habe ich Atombomb auch abgehakt.
Das ambitioniert, okay.
Also ich versuche das jetzt mal so nacheinander durchzuziehen. Mhm. Obwohl wirklich, also so Leute wie Alvin.
Der ist schwer zu bissen.
Das ist schwer, der ist einfach... Der ist einfach zu nett.
Verdammt.
Er gibt einfach keine Angriffsfläche, der Alvin. Der ist viel zu lieb und viel zu nett und viel zu freundlich und kommentiert und macht auch viel zu viel. Wie willst du den beleidigen? Das ist sein Schutzschild.
Ja.
Das ist schon mies. Miese Nummer.
Stimmt schon, ja. Der muss irgendwann mit einem Film ankommen, für den wir ihn dann richtig hassen.
Ja. Aber da kommst du ja wieder um die Ecke und sagst, ey, die können da reinschmeißen, was sie wollen. Und wer bis dann Slasher kommt, so, dann bist du nicht mehr so neutral. Dann
ja. Nee, da hört's auf.
Da kommt der Lee raus aus seiner neutralen Zone.
This is why progress is so hard.
Naja, wer zieht denn für wen heute?
Ja, du fängst mal an zu ziehen, weil daran kann ich mich erinnern, dass das letzte Mal andersrum war.
Dann greife ich mal tief in die Lostrommel. Und jetzt die Frage, für wen greife ich in die Lostrommel?
Für dich.
Für mich. Ich habe ein Los.
Ich gratuliere.
Dann reiche ich dir mal die Lostrommel rüber und öffne das Los.
Ja, ich warte mal, weil wir hatten ja auch schon mal den Fall, dass da eine Karteileiche drin ist.
Das ist, soweit ich das sehe, keine Karteileiche. Und ich grüße Leutnant Ferrante. Im März 2023 hat er ein Los reingeworfen, beziehungsweise einen Film mit dem Namen Heavy. Heavy ist aus dem Jahr 1995 und sagt mir so ad hoc erstmal nichts. Aber das ist mein Los für November und der wird dann irgendwann in den nächsten Episoden von mir gelunzt und abgehakt und rezensiert.
Was Sehr hast gut. Du? Liebe Grüße an Andy.
Oh,
den hat er schon im Oktober 22 reingeschmissen.
Sehr schön. Gruß an Andi.
Hunter Hunter.
Hunter Hunter und Heavy. Leutnant Ferrante und Andi werden glücklich gestellt. Wer ihr beiden Wichser habt hier so eine Scheißfilme reingeschmissen. Ja? Leutnant Ferrante und Andi auch mal abgehakt. Dann schmeißen wir euch raus.
Ah, das Schöne ist, wir können uns wahrscheinlich darauf verlassen, dass die, die jetzt da nicht mit untergebracht werden, sich dann beschweren und sich melden.
Wahrscheinlich, ja. Das ist dann, ich habe ja gerade gesagt, dass Halloween ja bei mir eher so einen martialischen Flair hat. Und wenn es dann in die Weihnachtsepisoden rübergeht, dann mache ich das umgekehrt. Mhm. Da kriegen die alle von mir ein Kompliment.
Das ist ja Jeder ganz, ganz neue Ambitionen heute.
Ja, ist so, man muss sich ja Ziele setzen im Leben.
Mhm. Hast du jetzt parallel irgendwie die Liste offen, unsere SupporterInnen?
Nee.
Oder? Nee, weggeklick.
Nee, im Moment mache ich das.
Okay, ja, weil mich jetzt tatsächlich mal interessieren würde, ob du es hinkriegen würdest, alle zu benennen.
Glaube nicht.
Nee, ne? Also man vergisst dann zwangsläufig irgendwann jemanden.
Guck mal hier.
Weil es sind ja schon ein paar, also ne, machen wir keinen Hehl draus.
Ganz ehrlich, die billigen Tabellensupporter, die kennen wir ja nicht mal beim Namen. Die erwähnen wir ja nie. Oh nein, Gott, nein, euch haben wir auch lieb.
Mhm. Hast du jetzt gleich wieder einfach mal per Rundumschlag ein paar mit abgefrühstückt oder was war das für ein Versuch?
So ist nicht. Ich bin mir ehrlich, würdest du die vom Namen zusammenkriegen, weil die mit denen interagieren wir ja nicht.
Das stimmt.
Also, weil die kommentieren nicht, weißt du, die sehen die Aufrufe nicht und da wird schon schwierig. Aber da sind wir natürlich auch dankbar, dass ihr uns da auch im kleinsten Paket unterstützt und dafür habt ihr Tabelleneinsicht, wann was rezensiert worden ist, ist ja auch wichtig.
Oh ja.
So, jetzt wollte ich mal nachgucken, was Heavy ist.
Ach so, das machst du jetzt. Ja, dann kannst du auch gleich mal. Aber dann gucke ich jetzt parallel, was Hunter Hunter ist.
Und mach das.
Ja, wieder mal eine dieser Episoden von Hören Sie uns beim Googlen zu.
Oh, Heavy ist ein Frühwerk von James Mangold tatsächlich.
Mhm.
Mit einer interessanten Besetzung. Pooh Taylor-Vince, Liv Tyler, Debbie Harry, David Patrick Kelly. Bin gespannt, was das ist.
Oh fuck. Ah, okay, ich bin falsch.
Du bist falsch.
Hoffe ich.
Hofft er.
Ja, weil zum einen ist es eine Serie und zum anderen Anime für Kids.
Ach so, nee, ich dachte, du bist jetzt bei der Hunter-Serie aus den 80ern, weil das war ja so eine Krimiserie aus den 80s. Dass dir die aus Versehen aufgerufen ist, die ist es garantiert nicht.
Nee, gucken wir mal, was dann
Hunter
auch so
Hunter
gibt.
Hunter sagt mir auch nichts. Haben wir, was krass ist, wir haben beide zwei Lose gezogen, die mit dem gleichen Anfangsbuchstaben anfangen.
Verrückt.
Ist das crazy
Mensch,
oder was?
Mensch, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Aus dem Jahr 2020, da stand nämlich nicht dabei.
Okay.
Aber das sieht so aus, als wäre es der.
Mhm.
Suspense, Mystery, Drama, Horror, Mystery sind hier die Genren auf IMDb.
Na, das passt doch zur Saison.
Mhm. Ja. Klingt cool. Ich bin sehr gespannt.
Ja, wir werden sehen.
Den gibt's dann für Andi.
Werden da berichten. Noch ist der Lee gespannt. Und dann hör dir die Rezension an und dann hör ihn fluchen.
Ja, vielleicht denkt sich Andi jetzt auch gerade, fuck, der hätte bei Guest landen sollen.
Das ist manchmal so, ja. Mhm. Auch umgekehrt.
Ja.
Ist jetzt halt die Frage, wie oft uns die Leute als Auftragsfilme da so billige Komödien, die eher so nach deinem Gusto sind, reinschmeißen und wie oft Slasher, also... Ich glaube, es nimmt sich nicht viel.
Ja, und deswegen, heute haben wir ja eine von der Sorte.
Heute haben wir eine von der
und
Sorte.
Und deswegen prognostiziere ich dir heute schon fast einen Sieg, weil...
Schwer zu raten?
Ja, also das ist wirklich absolute Wildcard heute.
Ja. Der erste ist ja auch nicht so schwer zu raten, weil wir haben gesagt, für diejenigen, die die Bewegtbibbernhausen-Episoden, inklusive der Supporter-Episoden am Sonntag, durchbingen, machen wir das direkt chronologisch und dann haben wir mit Halloween 2 aufgehört in der letzten Support-Episode vorgestern. Mhm. Und machen jetzt einfach mit Halloween 3 weiter.
Da freut er sich.
Ist das durchdacht oder was? Ist das ein durchdachtes System? Da freut er sich.
Ja, da geht dir dein Organisationsherz auf oder nee, was ist
meine,
das?
Meine Neurose,
das Chronologieherz ist
meine
das.
Meine Chronologieneurose springt
juhu
freudig in die Luft.
Ja, ich find's schon auch gut. Auch wenn, also ich meine, du hast das natürlich angekündigt, aber das war trotzdem schon ein bisschen weird, dass das hier so komplett weg ist von den Teilen davor.
Ach so, ja, definitiv weird.
Und deswegen, wenn es jetzt ans Punkteraten geht, muss ich dich sowieso fragen, wie du da rangehst, was die Bewertung angeht. Also fließt für dich, also bewertest du den als Teil der Reihe oder als eigenständigen Film? Also fließt das mit ein, dass das ein Halloween-Teil ist?
Ich muss das schon trennen vom Michael Myers und Co., auch wenn es unglücklich auf jeden Fall konzipiert ist, weil generell war ja John Carpenter ursprünglich der Ansicht, dass er gesagt hat, ihr könnt gerne mehrere Halloween-Teile drehen, aber es wird so eine Anthologie mäßig. So,
ja, weißt du? Das also war sein Ansatz. Ja.
Trifft sich andere Themen, aber ich fand es halt bescheuert, dass sie davor diesen zweiten Teil gemacht haben, ja, wo wieder Michael Myers auftaucht, diese ikonische Figur, die ja erfolgreicher wurde, als man prognostizieren konnte, und wieder Jamie Lee Curtis als Laurie Strode.
Ja.
Und jetzt im dritten Teil machen die halt diesen Ansatz. So, das halt, also weißt du, wenn die im zweiten Teil
gemacht hätten, nicht gelaufen.
Und dann im vierten kommt irgendwann Michael Myers zurück, das wäre alles fein so. Aber so jetzt den
bin ich voll bei dir. Aber eben, fließt das mit ein bei dir, wie du den Film wahrnimmst?
Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, ich habe den trotzdem als Film bewertet, unabhängig davon, ob hier Michael Myers auftaucht, was er ja tut in einem kleinen Segment. Aber nee, ich betrachte das schon als separaten Film.
Mhm. Okay.
Wie sieht's bei dir aus? Hast du dich da beeinflussen lassen?
Nee, ich habe das, glaube ich, komplett frei davon gesehen. Also das, weil du hast mich dahingehend ja gebrieft und so, deswegen, ja.
Dazu kommt von mir die Information, dass es eine Erstsichtung ist von mir. Den habe ich noch nie gesehen.
Ah ja.
Wäre vielleicht auch nicht unwichtig. Also bin mir sehr sicher, dass ich den nicht kannte vorher.
Okay.
Um Halloween 3 geht es, Season of the Witch, oder wie er in Deutschland heißt, die Nacht der Entscheidung.
Ja, da sind sie dem Thema treu geblieben, ne? Immer diese Halloween-Blabla und dann dieser Zusatz, die Nacht oder
ja, stimmt
was
schon.
Mit Grauen war es ja gern mal.
Ich glaube auch dieser Untertitel, die Nacht der Entscheidung, das trägt nicht nur Halloween 3 als Untertitel,
sondern nee, da gibt es glaube ich
auch eine Teenie-Komödie und 17 andere Filme, die Nacht der Entscheidung heißen.
Wahrscheinlich, ja.
War nicht The Rock auch die Nacht der Entscheidung?
Wirklich?
Nee, also irgendwas mit Entscheidung auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es die Nacht war, aber ja. Fels der Entscheidung. Weiß nicht mehr. Aber irgendwie klingelt es da, dass da das Wort Entscheidung auch im Untertitel drin ist.
Mhm.
Egal.
Ja, wurde schon viel entschieden in der Filmgeschichte.
Ja, viele Entscheidungen getroffen. Und auch viele unglückliche.
Jetzt müssen wir mal raten. Gut, ich fange an. Ich habe mir für dich 6,5 notiert. Und das war schon auch, also habe ich hin und her überlegt.
Hast du hin und her überlegt?
Ja.
Wo hast du noch hinzutendiert?
Na, weil das hat natürlich auch das Potenzial, dass du das alles total scheiße findest.
Mhm.
Weil das ist ja noch nicht mal ein Slasher. Nee. Also wenn wir jetzt bei dieser Reihe sind, so der sticht ja nicht nur inhaltlich raus, sondern auch thematisch.
Mhm.
Und ja. Deswegen, also waren so ein paar Faktoren und dann habe ich halt versucht, irgendwo dazwischen zu landen, weil es könnte schon in die ein oder andere Richtung ausschlagen. Also ich bild mir ein, da ist alles drin.
Verstehe. Ja, du bist hier auch eine absolute Wildcard. Ich sag 5.
Mhm.
Ja, dann legen wir los. Achso, wir grüßen Marci natürlich an der Stelle, weil Halloween 3 war sein Auftragsfilm für diesen Monat.
Mhm. Ja, liebe Grüße.
Und natürlich liebe Grüße in den Norden zu Marci.
Und du hast das ja in der Supporter-Episode schon gesagt, Marci ist damit halt auch verantwortlich für einen fiesen Ohrwurm.
Oh ja.
Weil dieses Jingle, ja, um das es hier Halloween geht, was stand dabei? 14 Mal läuft das im Verlauf des Films.
Ach echt, 14 Mal, ja.
Ja, und damit also sehr eingängig und irgendwann halt auch hart nervig.
Oh ja. Ja, das ist ein mieser Ohrwurm.
Ja.
Hat sich auch lustigerweise an London Bridge is falling down.
Ja, ja, deswegen, weil das halt kostet halt nichts. Ne?
Ja, ja, genau. Das war irgendwie tax-free und deswegen.
Nee, tax-free?
Ja, GEMA-frei halt. Und deswegen hat man sich da diese Melodie geschnappt und hat daraus diesen Werbejingle gebastelt. Und das ist schon wirklich hart. Wie heißt es? Wenn so irgendwas ins Gehirn geht, so Gehirnwäsche. Mhm. Je mehr der Song irgendwie läuft im Film, also wirst du nicht mehr los.
Ja, das ist aber so gesehen, passt das ja auf einer Metaebene.
Ja,
definitiv. Zum Inhalt. Ich finde aber, der Film steigt selber schon mit einem ziemlich abgefahrenen Intro ein. Mhm. Das fand ich tatsächlich ganz flashig irgendwie. Weil man so in so einem Close-up sieht, wie sich auf einem Bildschirm irgendwie Linien auftun. Mhm. Und im Anschluss wird rausgezoomt und dann sieht man eben, dass das Teil eines Ganzen war. Und das schon einfach ist. Klingt jetzt nicht wild, aber in Kombination mit der Musik fand ich das irgendwie ganz cool gemacht. Ist natürlich Mörder 80s.
Sehr.
Aber irgendwie geil. Mhm. Finde ich.
Und wir haben es mit einem Regiedebüt zu tun, nämlich von Tommy Lee Wallace, der jetzt nicht so die richtig große Karriere gemacht hat. Er hat später für die alte S-Serie in den 90ern hat er 2 Episoden inszeniert.
Na, das waren die beiden. Das war ja nur ein Zweiteiler.
Ach stimmt, ja, das war ja nur ein Zweiteiler. Ja stimmt, das war ja gar deswegen, keine...
Der hat It inszeniert.
Viel mehr gab es da nicht, genau. Von ihm ist dann die...
Naja, aber der hat ja, also 19, ich finde so wirklich, wirst du dem damit nicht gerecht, weil der hat ja The Fog gemacht, 1980.
Ja, und Carpenter's Vampire ist sein letzter Credit. Den kann man definitiv auch erwähnen, da hat er Regie geführt.
Genau, und ich glaube, die kennen sich schon von früher, weil der war ja bei Assault on Precinct 13, war Tommy Lee Wallace Art Director. Mhm. Also irgendwie schon ein spannender Typ, so weil der schon so ein bisschen was durchgemacht hat, finde ich. Und der sollte dann, der stand ja schon im Gespräch, den zweiten Teil zu machen. Mhm. Wurde das ja dann nachgewiesenermaßen nicht. Und ist dann hier auch eigentlich nur eingesprungen, weil das sollte ja ursprünglich Joe Dante machen.
Ja.
Ja, und dann hat er aber eben, der ist dann ein bisschen zum Sequel-Regisseur geworden, ne, mit Fright Night 2 und sowas.
Stimmt, den hat er auch gemacht, ja.
Ja, aber irgendwie trotzdem finde ich spannend, so seinen Werdegang. Und deswegen scheint er ja schon recht früh mit Carpenter zusammengearbeitet zu haben. Und ja, so ist der hier eingesprungen. Und das war dann, glaube ich, aber auch mit dem Drehbuch so eine Sache, ne, weil es gab da ja auch wieder große Änderungen, weil... Also Joe Dante stand lange fest, da gab es auch schon Pre-Production und alles. Und dann hatte Nigel Keane das meiste von, also das Drehbuch geschrieben, was Joe Dante machen soll. Und dann ist Dante raus und Tommy Lee Wallace eingesprungen. Und dann wurden wirklich große Teile von dem eben schon bestehenden Drehbuch von Nigel Neal übernommen.
Neal, ja. Dachte ich jetzt mir falsch notiert.
Warum?
Weil du ihn gerade Keane genannt hast. Und
Keane? Nein, Neal.
Ja.
Habe ich Keane gesagt?
Du hast Nigel Keane gesagt, nicht so, hä? Wieso habe ich mir Neal notiert?
Nein, Nigel Neal. Mhm. Natürlich, und ja, das meiste von dem wurde übernommen und dann hat Tommy Lee Wallace eben auch nochmal ein bisschen was umgeschrieben und Carpenter und laut denen sind 60% von dem ursprünglichen Drehbuch noch im Film.
Ja. Dem wiederum war das am Ende aber so blutig, dass er sich rausschreiben ließ aus den Credits und deswegen als uncredited gelistet ist.
Ja. Und das auch mit Nachdruck, ne? Da irgendwie der klagte und so, also der wollte da unbedingt seinen Namen von weg haben.
Ich will hier raus.
Ja, wirklich krass. Aber ich find's auch irgendwie wild, wie das produziert wurde, so wenn du siehst, irgendwie halt, wie das strukturiert ist, weil du hast als Producer John Carpenter und Deborah Hill natürlich gelistet, aber irgendwie für die Dino De Laurentiis Company, der wiederum uncredited, genauso wie dieser Mustafa, wie hieß er? Wo am Anfang ja auch noch steht, Mustafa so und so presents. Mhm. Gibt es jetzt nicht das den Namen Akbar?
Ich weiß nicht.
Du weißt es nicht, okay. Naja, weil da gab es ja dann später wohl im Release auch nochmal so ein Ding, dass das ersetzt wurde und so. Also ich finde ja eben so dieses ganze Produktionsgedöns drumherum irgendwie auch interessant, weil es halt nach so einem Flickwerk aussieht. Mhm. Ja, und halt wirklich ein komplett eigenständiges Ding, wenn man so will.
Ja, ist es auch, weil wir haben es ja schon erwähnt, dass Michael Myers hier nur an einer Stelle auftaucht, wo halt Halloween im Fernsehen promotet wird, also ein bisschen Meta. Mhm. Aber ansonsten hat der Film zwar kein Michael Myers, aber der Film hat einen Tom Atkins. Und der ist ja eine ziemliche Horrorfilm-Ikone. Den kennt man aus Die Nacht der Creeps und Maniac Cop und My Bloody Valentine aus dem Remake. Mhm. Und das, was Chuck Norris so an Gegnern umhaut, macht Tom Atkins halt mit den Ladies. Und der ist hier der Leading Man in Halloween 3. Das können wir schon mal erwähnen.
Ja, wie fandst du das generell, dass der hier der Lead ist?
Ich liebe Tom Atkins, Alter.
Ach so, ja?
Ja, ich finde ihn mega. Also es ist immer ein bisschen, das ist ja so ein Running Gag, dass sie ihn immer so als so James Bond-mäßig, als unwiderstehlich irgendwie inszenieren. Mhm. Weißt du, diesen älteren Herrn mit dem Schnäuzer, der aussieht wie so ein Sachkundelehrer. Und irgendwie finde ich das super witzig.
Ja, das ist aber eben das Ding. Ich finde, der hat so den Charme von so einem, ja, irgendwie so ein Football-Coach an der Highschool, der aber noch ein Alkoholproblem hat und halt permanent am Rauchen ist. So.
Ja,
diesen
ja.
Charme hat der halt irgendwie. Und damit eigentlich weit entfernt von diesem sexy Leading Man.
Voll, ja.
Aber es funktioniert irgendwie, ich weiß nicht. Also mit diesen Aknenarben noch im Gesicht und so, irgendwie ist der Typ so eine,
super
witzig, so eine Kante.
Ja, wir haben ja auch damals, glaube ich, in The Search of Darkness diese Horror-Doku gesehen, die drei Stunden geht. Da ist auch immer wieder Tom Atkins aufgetaucht und der tingelt immer noch auf irgendwelchen Messen rum und wird gefeiert von den Leuten. Es ist ja auch ein super freundlicher, netter, charismatischer Typ.
Naja, aber
sich für nicht zu schade und so.
Ja, aber so wie seine Figur hier halt inszeniert ist, ist natürlich schon fragwürdig in die eine oder andere Richtung, ne?
Ja, ja,
aber vielleicht wird das deswegen in der Kombination halt auch so gefeiert.
Klar, logisch. Ja, subtil ist er nicht unterwegs, aber ich finde es, er wertet schon Filme irgendwie auf mit seinem raffen Charme.
Ja.
Ja, dann fass doch mal die Story zusammen, lieber Lee.
Ja, die ist wild.
Allerdings, ja.
Ganz wilde Geschichte. Also, es fängt an, ein paar Tage vor Halloween, ich glaube, es geht los am 23. Oktober, 82 sind wir, und es gibt so einen Massenhersteller von Halloween-Masken namens Silver Shamrock.
Silver Shamrock.
Und ich frage mich jetzt wie ziehen wir das auf? Also erzählen wir gleich, was der für Absichten hat, oder ist das halt schon ein Spoiler?
Also ganz ehrlich, bei Halloween 3, diese wirre Story irgendwie als Spoiler zu verpacken, das ist so konfus, da wäre es, glaube ich, auch egal, finde ich.
Findest du es konfus?
Naja, also spätestens, wenn diese Stonehenge-Druiden-Nummer da aufgestoßen wird, finde ich so, das ist so wirr, das ist auch scheißegal, ob du es erwähnst oder nicht. Also es kann.
Na, ich finde es aber weder konfus noch wirr, es ist halt wahnsinnig an den Haaren herbeigezogen alles. Also es ist Mörder konstruiert alles, aber irgendwie geht das ja auf.
Findest du?
Also nicht so zu 100%, aber ja.
Naja. Also ich fand es irgendwann sehr verwirrend. Also klar, kannst du nachvollziehen mit den Symbolen, also mit den Plaketten und so. Aber ich finde jetzt nicht, dass ein Spoiler hier groß dem Spaßabbruch tut.
Okay, gut. Also wir haben diesen Produzenten von den Masken und der eben die Firma Silver Shamrock betreibt, und der will natürlich Millionen unschuldiger Menschen töten auf der ganzen Welt. Weil die sind marktführend, was das Verkaufen von Halloween-Masken angeht, und deswegen laufen auch im Fernsehen die ganze Zeit diese ätzenden Spots, und jedes Kind und jeder Erwachsene will eine Maske zu Halloween. Und die haben drei Masken, das sind so die Bestseller, und die sind alle ausgestattet mit so einer Plakette hinten mit dem Silver Shamrock Logo, und darüber sollen die Leute manipuliert werden. Und die Energie, mit der das stattfindet, die wird aus einem Felsblock aus Stonehenge gezogen. Logisch.
Mhm.
Soweit eigentlich ganz klar. Die Handlung steigt halt damit ein, dass ein älterer Herr gerade vor sehr gleich angezogenen Menschen in Anzügen wegrennt. Die drohen, ihn umzubringen, und sind selber, wie sich dann rausstellt, halt menschliche Roboter.
Ja, benehmen sich aber auch so. Also laufen halt sehr stoisch, starrer Blick und so. Du merkst schon, okay.
Sehr emotionslos das Ganze. Mhm. Und aus ihnen raus fließt, wenn man sie verletzt, so eine orangene Flüssigkeit. Also ja. Und Kabel sind natürlich auch drin. Also ja, sind Roboter. Und die verfolgen den, und er schreit irgendwie, ja, die wollen uns alle umbringen. Und landet dann in einem Krankenhaus, wo unsere Hauptfigur Dr. Daniel Challis arbeitet. Und so kommt es erstmal in Kontakt mit dieser Geschichte. Natürlich taucht dann die sehr junge, attraktive Tochter auf, Ella Grimbridge, also Tochter von dem Herrn, der da ins Krankenhaus geliefert wurde.
Mhm.
Und naja, weil sie sich ins Zeug legt, nicht nur was ihre Mission angeht, das aufzuklären, was mit ihrem Vater passiert ist, sondern auch anderweitig, ist Dr. Daniel Challis natürlich sehr angetan, ihr zu helfen. Macht das auch. Und so ziehen die beiden los in eine Kleinstadt, wo Silver Shamrock seinen Sitz hat. Warum spreche ich eigentlich gerade wie Hermann?
Du sprichst wie Hermann.
Das finde ich auch gut. Ich fand meine Betonung gerade total so, ja. War keine Absicht. Jedenfalls ist diese Kleinstadt, ist dir aufgefallen, Alter? Das stand ja in True Effects, das hätte ich nicht mehr zusammenbekommen, dass das die gleiche Kleinstadt war, die bei Invasion of the Body Snatchers.
Nee, das hätte ich so auch nicht mehr zusammenbekommen.
Der Ort war, wo das gespielt hat. Santa Mira, Kalifornien. Da ist nämlich diese Fabrik. Und da fahren die beiden jetzt hin und stellen dort dann fest, was eben der böse Produzent Colonel Cochran hier mit der Welt vorhat. In Form seiner Masken. Die gehen dann da erstmal mit rein, geben sich natürlich als Käufer aus.
Also die tun erstmal so, als wären ein Ehepaar, schon beim Einchecken im Hotel, ja, damit es nicht weiter auffällt. Genau. Und ganz der Method Actor muss natürlich, Dr. Daniel Challis muss natürlich erstmal rummachen mit seiner neuen Frau.
Logisch.
Damit das auch glaubhaft verkauft wird.
Ja.
Also dazu muss man sagen, es geht von ihr aus, wie du gerade schon meintest. Also das heißt, sie ist die treibende Kraft und insofern, er ist natürlich unwiderstehlich.
Ja, logisch.
Ist auch so geil, wenn er mit der Gerichtsmedizinerin telefoniert, sagt sie, ich kann dir das sagen, aber erst wenn du mir versprichst, dass du mit mir Abend zu Abend isst und
klar.
Mich zum Dinner einlädst. Und
wie
so.
Am Anfang auch der Krankenschwester mal kurz auf den Hintern haut und ja, so also voll ja. MeTooing sich hier durch den Film.
Ja, im Jahre 2024 wäre dieser Film genau so entstanden.
Aber dadurch hat das halt irgendwie, also klar, es ist unglaublich sehr ein Produkt seiner Zeit, aber dadurch hat das halt schon auch eine sehr unterhaltsame Komponente, für mich zumindest. Also ich habe stellenweise echt hart gefeiert,
ja, finde ich auch.
Wie das inszeniert ist. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Stacey Nelken, die hier diese Ella Grimbridge spielt, eben die junge Tochter, die dann sich an unseren Doktor ranschmeißt, wie unglücklich das ist, dass die als Teenagerin mit Woody Allen zusammen war, dadurch die Inspiration für Manhattan dargestellt hat und dann halt auch noch in so einem Film landet, wo es so eine Konstellation gibt mit so einem sehr viel älteren Typen.
Ja, ja, stimmt schon.
Typecast. Das ist leider so ein bisschen, ja, hat ja dann auch noch Warren Beatty gedatet, ne? Also die
scheint ein Muster zu haben, ja.
Ja, deswegen kommt das tatsächlich, also es ist nicht so völlig unglaubwürdig, wenn man das sieht, wie sie sich an ihn ranschmeißt und so, es funktioniert halt irgendwie, und will da jetzt niemandem unterstellen, dass das auch Method war. Jedenfalls ziehen die beiden eben los und checken da im Hotel ein und untersuchen dann als Käufer getarnt diese Firma, sind dann noch mit so einer anderen Kleinfamilie da drin, von einem Typ, der wohl so auch zu den besten Kunden gehört. Und anhand dieser Familie sehen wir dann, wozu der böse Schurke imstande ist und was mit diesen Masken passiert. Und da ist schon, also bin ich bei dir, es ist nämlich ziemlich random, was diese Masken so für eine Wirkung haben. Weil als wir dann den kleinen Jungen sehen, hat diese Energie zur Folge, dass sich in seinem Kopf plötzlich nur noch Schlangen und Spinnen und anderes Getier befindet. Bei anderen Dingen oder Menschen hat es dann eher so was Laserschwertmäßiges.
Ja. Da wird es dann plötzlich so ein Sci-Fi-Ding. Aber ey,
ist so geil random, Alter.
Ja, ja, voll. Aber was man Halloween 3 lassen muss, und das habe ich übrigens bei Halloween 2 vergessen zu erwähnen, das wird ja heute komplett irgendwie vermieden oder in Horrorfilmen wird da ein großer Bogen drum gemacht. Die haben ja hier tatsächlich Kinder um die Ecke gebracht. Also schon im zweiten Teil ist ja eine ganze Familie irgendwie abgemetzelt worden. Und jetzt im dritten Teil ist dieser kleine Junge halt so, wurde halt, der ist halt
ja, im zweiten ist ja auch
eliminiert worden.
Also der eine, der auf der Straße angefahren wird.
Das ist ein Teenager,
wird,
aber ein kleiner Junge halt in dem Haus.
Ja, ja, klar. Ja, gut,
jetzt aber jetzt richtig, richtig Kind und so, das ist ja meistens so bei Horror, wenn man sagt, naja, die müssen schon irgendwie überleben, so, weißt du, aus moralischen Gründen.
Ja.
Aber Halloween, die Halloween-Reihe hat da drauf geschissen, dann hat gesagt, machen wir. Das finde ich schon recht konsequent. Ja, ja, aber ziemlich random, also was da letztendlich passiert. Und der Ober-Antagonist ist natürlich auch ein krasser Bond-Bösewicht, so, weißt du, die Welt beherrschen und hat da diese Schaltzentrale mit seinen Minions da, weißt du, in Form von diesen Terminatoren.
Ja. Dan O'Hurley heißt der, ne?
Ja. Spielt ihn auch so ein bisschen wie so ein Bond-Bösewicht, oder?
Total. Ich kenne den ja, also wir kennen den aus Robocop und aus X anderen Sachen, der Typ hat
der Old Man
138 Robocop, ja. Credits, genau, der Old Man. Und hast du Buñuels Robinson Crusoe mal gesehen?
Nee, ich habe, glaube ich, keinen einzigen Bonnell bis jetzt gesehen. Ach, das, okay. In deiner Filmografie war ich noch nicht unterwegs.
Weil da spielt er Robinson Crusoe.
Ah, okay.
Er ist natürlich noch sehr viel jüngerer Typ.
Mhm.
Und daher kenne ich den auch. Also ja, der ist schon, den kann man mal gesehen haben, auf jeden Fall. Und logisch, ja, der ist voll der Klischee-Bösewicht, der natürlich auch all seine Pläne vor unseren Protagonisten ausbreitet. Also literally. Und wie sie sich dann da so versteckend hinter den Konsolen irgendwie da durchbewegen, ist natürlich auch ein grober Witz. Die ganze Sache, es werden die ganze Zeit Überwachungskameras etabliert.
Ja.
Das ist dann auch irgendwann völlig hinfällig.
Und was ja auch ein absolutes Bond-Klischee ist, ist, dass er erstmal so eine Führung macht durch die Fabrik, ja, und durch, genau, die Zentrale, dass man sieht so, er hat nichts zu verbergen und so, weißt du, und aber wenn ja so ein Raum ist, wo die dann reinhauen, sagen die so, nee, das ist so, ja, das sind hier unsere Familienrezepte, man darf ja nicht alles preisgeben, also, weißt, ja, du, von, ja, wegen so, aha, okay, ja, überhaupt nicht suspicious.
Ja, und damit halt auch gleich mal schön den Raum etabliert, wo man natürlich rein muss und so, ja, also da werden unfassbar viele Klischees bedient.
Das ist wie der Papa damals. Du darfst nicht hier oben an den Schrank an die Videokassetten ran.
Ja,
du darfst, genau, unten die Videokassetten darfst du nehmen, aber oben diese Videokassetten ohne Beschriftung, die nicht anfassen. Nicht anfassen.
Ja.
Natürlich klettert man nicht auf den Schrank und fässt die Videokassetten nicht an.
Mhm. Ja, ja, und das ist schon eine wilde Kombi auf jeden Fall, aber für mich geht die Handlung auf. Also, und ich finde auch tatsächlich, die ist so wild, dass die mich voll dabei gehalten hat. Also dadurch kriegt er für mich was Mörder-Kurzweiliges.
Mörder-Kurzweilig, okay. Ich bin ein bisschen überrascht. Weil ich finde ihn schon halt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Ist es doch so. Völlig, ja. Das ist alles so batshit crazy.
Ja, aber er funktioniert so, also da bin ich bei dir, er funktioniert so ein bisschen über dieses, ja, Fremdschirm will ich nicht sagen, aber schon so dieses, das ist ja schon recht wirr und konstruiert, aber irgendwie auch recht unterhaltsam in manchen Momenten. Definitiv.
Naja, und ich find's irgendwie halt auch stimmig. Also das kommt so aus einem Guss, weil das Schauspiel ist ja jetzt auch nicht groß ernst zu nehmen und so. Also was da passiert und wie es inszeniert ist und wie es gespielt ist, das passt für mich alles echt gut zusammen.
Mhm.
Und ich war erstaunlich unterhalten bei dem Ding.
Abgefahren.
Ja, und auch wie er das Ding spielt, also eben auf der einen Seite dieser Womanizer, was für ihn halt so selbstverständlich ist, ne, also er kommentiert es ja auch zu keinem Zeitpunkt so für sich nach dem Motto so, boah, Alter, ich habe gerade sowas Krasses abgecheckt, sondern das ist so just another Tuesday,
also ja, auf jeden Fall. Das ist für ihn another day in the office.
Und das macht das irgendwie schon alles sehr lässig und ja, fand ich erstaunlich unterhaltsam. Und das eben mit dieser absolut wilden Geschichte. Ich meine, was hier alles zusammenkommt, Alter, das ist schon krass.
Ja, aber unterm Strich ist es auch wieder so eine, ich muss mal wieder das Beispiel nennen, das ist wieder so eine aufgeblasene Twilight Zone-Folge, weißt du, mit diesem Typen, der die Welt beherrschen will, über diese Halloween-Masken und so, weißt du.
Naja, aber
und
doch,
dann finde ich wieder so 98, ja, dann aber 98 so. Minuten finde ich dann wieder zu aufgeblasen dafür, dass dann doch effektmäßig oder jetzt so als Hingucker-Szenen halt nicht so viel geboten wird. Also du hast ein paar nette Einfälle und Effekte und du hast ein paar Kills, die ich ganz gut finde. Aber unterm Strich, was ich hier nicht so cool finde, im Gegensatz zu den ersten beiden Halloween-Teilen, hier fiel mir halt auf, dass bei den Momenten, wo es halt blutig wird oder wo du sagst, Alter, hier hättest du einen geilen Effekt einbauen können, ist es halt wirklich billig gelöst. Mit Schnitten oder mit Kameraeinstellungen. Zum Beispiel mit einem losen Arm, der dann anfängt, den Doktor hier, naja, Dr. Chalice zu würgen. Mhm. Da siehst du genau, Alter, da ist ein Mensch und du hast einfach nur den oberen Teil seines Arms halt irgendwie in der Kamera. Klar. Und der Rest ist halt irgendwie off-camera. Und das ist einfach Billo, Alter. Da hätten sie es ja irgendwie so hinkriegen können, dass man irgendwie zumindest sieht, dass es ein einzelner Arm ist, der da anfängt zu würgen oder so. Weil so wirkt das wie so ein Hobbyfilm, Alter.
Nee, also, ich finde, dafür war das schon. War mir das zu stilsicher.
Okay. Also manche Momente ja, aber ich fand dann doch, dass viel zu viel durch die Schnitte und durch Kameraeinstellungen gelöst wird, was
also
man.
Also klar, der ist null gory oder so. Logisch, aber ich finde das eben auch mit der Story, die aufmachen, halt überhaupt nicht notwendig.
Okay.
Ja. Weil es ja schon ein wilder Mix ist aus diesem alten Folklore-Ding mit dem Irland-Bezug und dann hast du aber irgendwie so Sci-Fi-Elemente und Roboter und Laserstrahlen und irgendwie Fleisch, was sich entweder zu Käfern und Würmern verwandelt oder geschmolzen wird. Also so, ich meine,
bad shit crazy,
what the fuck?
Ja, das stimmt.
Und das fand ich dadurch irgendwie mörderunterhaltsam. Also nicht mörderunterhaltsam, aber halt, und vor allem mit ihm da so als diese Kante, wie er sich da mit diesem Charme, nennen wir es mal, durch den Film spielt, Alter, das ist schon irgendwie
das ist dann
geil,
nichts, der funktioniert, ja.
Ja, eben, in der Mischung hat es für mich echt gut funktioniert. Und ich meine, wie er das spielt, Alter, dieser Moment, wo er realisiert, dass sie da irgendwie angebunden ist und dann steht er da so vor dem Scream und hebt die Fäuste hoch und zittert einfach nur wild, ey, Alter, das ist schon so drüber einfach.
Wie dein neuer Lieblingsschauspieler, Tom Atkins.
Ja, aber das, ich meine, das funktioniert doch voll, ja, in der Summe.
Also ohne ihn wäre der Film auf jeden Fall um einiges weniger unterhaltsam.
Und ja, also Body Count ist hier überschaubar. Wobei, hast du es gelesen in den Facts? Du hast ja dann manchmal auch so einen Body Count, der separat dabei steht, ne?
Ja.
Und können wir das verraten?
Das wäre wiederum schon ein kleiner Spoiler, oder?
Naja, ich finde halt so dieses, dass sie in Klammern gesetzt haben, weil wir hier halt ein Ende haben, wo nicht klar ist, was ist, dass sie dann in Klammern gesetzt haben, naja, je nachdem, ob das Ding so oder so ausgeht,
ja, das stimmt schon,
variiert es halt zwischen einstellig und Millionen.
Ja, Mann.
Ja, fand ich ganz geil.
Aber es ist cool, weil je nachdem, ob ihr eher so ein Happy-End-Typ seid oder einer, der düster retten mögt,
kann man so oder so lesen.
Habt ihr beides, ja.
Ja, nichtsdestotrotz.
Den würde ich übrigens als Sample haben.
Was?
Na, den letzten Satz. Den würde ich als Sample, also das ist auf jeden Fall ein Sample, aber wenn wir jetzt nicht verraten.
Okay, gut. Ach so, du meinst hier den letzten Satz im Film? Ja. Natürlich, da gab es eben ein paar Sachen und das Ding ist aber, dass die Leute das schon nicht lange nicht so angenommen haben, wie jetzt eben die Filme mit Michael Myers. Weil das war kein großer Erfolg, also der hat zwar nur 2,5 Millionen gekostet und daraus sind über 14 geworden.
Ich muss mich aber da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert bei den Zahlen. Weil, wie du gerade sagst, also es wird ja überall gehört, so von wegen, dass es kein Erfolg war und dass es ein absoluter Flop war und dass man dann wieder zurückgegangen ist zur üblichen Taktik. Aber wenn er nur 2,5 Millionen gekostet hat, selbst mit Werbebudget und Werbeetat, ist doch 14,4 Einspiel grundsätzlich jetzt nicht schlecht, oder?
Ja, weltweit. Aber ich glaube, die sind da schon sehr vom Domestic-Einspiel ausgegangen, weißt du?
Okay. Bei Halloween 2 hat er, glaube ich, etwas über 20 oder so, 22, 23. Mhm. Also das Zehnfache, aber es jetzt hat er 6, 7 Millionen mehr Einspiel. Das ist jetzt auch nicht so deutlich mehr gewesen, weißt du? Deswegen wundert mich, dass hier immer mit so einem, dass das immer so als Misserfolg irgendwie.
Nee, aber ich sehe gerade, das ist sogar nur Domestic, diese 14,4 Millionen.
Ach, ist nur Domestic.
Ich habe mal auf den Numbers nachgeguckt, das ist tatsächlich sogar nur Domestic.
Ja. Ach, okay.
Dann verstehe ich auch nicht, wie das als Flop laufen kann.
Eben, ja.
Das ist ja schon eine ordentliche Marge.
Finde ich auch.
Ja.
Finde ich auch.
5,8 mal so viel. Also.
Weißt du, nimm das Doppelte nochmal irgendwie als Werbebudget drauf, dann hat er immer noch das Doppelte eingebracht. Also.
Ja, vor allem lief in fast 1300 Kinos. Also, das ist jetzt auch kein kleiner Release und so. Ja. Was geht? Also, gut, Eröffnungswochenende 6,3 Millionen.
Mhm.
Ja.
Da dürfte er schon die Kosten eingespielt haben. Also so richtig floppig klingt das nicht.
Nee, eben, ich verstehe auch nicht. Aber gut, vielleicht gemessen an anderen Teilen der Reihe oder so.
Entweder das oder vielleicht.
Wobei bis dahin hätte das ja auch nicht gestimmt, ne? Ist dann vielleicht erst, keine Ahnung.
Ja, weil direkt vielleicht mit dem zweiten habe ich mir die Zahlen angeguckt, dachte so, okay, so viel mehr ist das jetzt auch nicht. Also. So, und dann hier, ich habe es hier noch zu stehen.
Ja.
2,5 Millionen hat er gekostet und 25,5 eingespielt.
Ja, also das
also gleiche Budget und halt 10 Millionen weniger, aber als Misserfolg würde ich es jetzt nicht bezeichnen.
Weird.
Ja, finde ich auch. Naja.
Naja. Ja, jedenfalls war anscheinend die anschließende Buchveröffentlichung, die es dann 84 gab, nochmal erfolgreicher als der Film. Da gab es sogar eine Neuauflage und so und das finde ich schon einigermaßen spannend. Ich glaube, das passiert auch nicht oft.
Aber er ist tatsächlich so, dass er schon in manchen Genrekreisen oder von manchen Leuten genießt er irgendwie so einen Sonderstatus in der Halloween-Reihe. Dass viele den halt auch aus den Gründen mögen, die du halt aufgezählt hast, dass das schon irgendwie ein konfuser Mix ist, aber irgendwie Spaß macht, auch mit Tom Atkins in der Hauptrolle. Und der hat ja so eine Wiederaufführung gehabt in Hollywood, wo halt Tommy Lee Wallace halt auch zu Gast war und dabei so ein Q&A dabei war und der war halt wirklich... Ich habe das nochmal gesehen bei so einem Making-of und der war dann wirklich gerührt, so als die Leute da bei ihm standen und ihm die Hand geschüttelt haben und gesagt haben, so, ich liebe den Film und bla. Und das siehst du richtig so, weil er halt nicht so die Riesenkarriere gemacht hat, dass er da dass da sein Herz aufging, dass er doch einiges richtig gemacht hat, nachdem er damals nur auf die Fresse gekriegt hat von allen Seiten.
Ja.
War schon schön.
Naja, das kann ich mir vorstellen, dass das damals nicht cool war. Ja. Aber hey, also ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, dass der so ein bisschen Cult-Following hat.
Ja. Ja, und der ist ja, wie gesagt, habe ich ja gesagt, der tingelt durch Messen und ist sich für nichts zu schade. Es gibt ja diese Horror Hallow Grounds, heißt es, glaube ich, so eine Serie, wo die halt so die Locations besuchen, wo die Filme gedreht worden sind.
Okay.
Mit so einem Typen aus L.A. und da hat er sich halt angeschlossen. Als der über Halloween 3 geredet hat, war Tommy Lee Wallace dabei und hat da die ganzen Drehorte besucht, war halt zum ersten Mal wieder in dem Ort da, weißt du, wo es gedreht worden ist. Und er meinte, das letzte Mal, was er da war während der Dreharbeiten und haben sie geguckt, wie sich was verändert hat. Das eine, wo die Tankstelle halt war, ist jetzt keine Tankstelle mehr, sondern ist eine KZ-Werkstatt. Du siehst halt nur noch das Dach von dieser Tankstelle, ist aber komplett irgendwie alles zubetoniert worden.
Okay.
Schon super interessant auch.
Das ist eigentlich ein interessantes Konzept, ne?
Ja. Der kommt noch mittlerweile auf über 50 Folgen. Also, der hat sich die ganzen. Hat auch Halloween komplett, also Halloween 2 und Halloween 1. Gibt es da auch eine Folge, die habe ich mir dann mal angeguckt, jeweils zu den Filmen.
Cool.
Schon ganz, ganz interessant. Ja.
Okay.
Right.
Hast du noch was?
Nee, von mir aus können wir Punkte nennen.
Dann machen wir das doch. Mhm. Außer, nee, wir haben noch nicht erwähnt, wie lang der ist, ne? 98 Minuten?
Ja,
machen wir gesagt. Weiß ich nicht. 5,2 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 50, Letterboxd 2,9.
Ja.
So, wo bist du gelandet?
Ich habe mich dann für eine 5,5 entschieden.
Okay.
Der ist dann für mich okay und hat ein bisschen unfreiwillig lustige Schauwerte, aber ist für mich jetzt nicht der große Film und der ganz große Wurf.
Okay. Ja, bin ich ja noch glimpflich davon gekommen. Mhm. Ich bin bei 7.
Du bist sogar bei einer 7.
Ja.
Nicht schlecht. Lee zählt sich zu den Fans.
Naja, Fan weiß ich noch nicht, aber ich war erstaunlich gut unterhalten hier.
Okay.
Ja.
Mensch, hätte ich nicht gedacht. Aber war schon ein bisschen Wildcard auch, dass du dem was abgewinnen kannst, weil er eben so anders ist. Und dass die Halloween-Reihe ausbricht.
Naja, allen voran ist er halt auch kein Slasher, ne?
Ja.
Also der will ja schon ein bisschen mehr. Und das macht er schon mit wilden Mitteln. Das rechne ich ihm irgendwie hoch an.
Das Problem ist, die hätten die Zahl weglassen sollen beim Titel. Wenn die nur Halloween Season of the Witch nennen können, dann könnte man denken, okay, stimmt, der spielt in dem Universum. Wenn da Halloween 3 davor steht, dann willst du Michael Myers sehen, du willst einen Slasher, so, weißt du, du willst das Messer, du willst Jamie Lee Curtis, so, und davon ist gar nichts zu sehen, so, das ist schon, ich kann schon verstehen, dass die Leute sagen.
Nee, aber sie haben die Leute damit natürlich ins Kino bekommen, ne, wenn Halloween, wenn da nicht dritter Teil draufsteht.
Aber mit einer Mogelpackung.
Ja, voll. Klar.
Ja, insofern die Promo, weiß ich nicht. Naja.
So, jetzt ich, haben wir gesagt.
Glaube nicht. Meinst du nicht, dass ich anfangen muss?
Du hast recht.
Ich habe recht.
Ja, du hast recht. Gerade nochmal nachgeguckt. Stimmt, du fängst an.
Dann machen wir das doch.
Auch fein.
Mit einem Genre, was wir hier viel zu selten haben und was ich mal wiederbeleben will. Was sagen dir denn Namen wie Cary Otis, Valerie Kapryski oder Maruschka Detmers?
Oh je. Ich bin nicht bereit für dieses Quiz.
Du bist nicht bereit. Okay, pass auf, dann nenne ich dir mal zwei sehr prominente Damen aus dem Genre, worauf ich hinaus will. Bo Derek und Kim Basinger.
Mhm.
Wofür sind die in den 80ern bekannt geworden? Die sind bekannt geworden, weil sie auch kein Problem damit haben, sich sehr freizügig in Filmen zu zeigen. Mhm. Und waren damals alles auch neben Schauspielerinnen Models. Und haben auch öfter mal so TV-Zeitschriften-Cover geziert und so. Mhm. Und eine von denen habe ich genannt, das ist nämlich Maruschka Detmers. Das ist ein holländisches Model damals, eine sehr schöne Frau. Und die ist auch ein ziemliches Sprachentalent gewesen. Und die drehte neben ihrer holländischen bzw. niederländischen Heimat auch in Frankreich, in Deutschland, in Amerika hat die schon gearbeitet. Da war die schon bei Mambo Kings zum Beispiel zu sehen vor der Kamera. Oder wie hier in Italien, denn ich rede über eine italienische Produktion und es geht in den sexy Bereich, weil wenn Lee nicht gerade aus Versehen ein Porno guckt, dann haben wir dieses Genre viel zu selten hier behandelt.
Was ist denn jetzt das Genre?
Deswegen habe ich mir jetzt einen Film aus dem Erotikbereich angeguckt. Ein Erotik-Thriller.
Da lacht er.
Ritz mich hier an, Alter.
Erotik-Thriller ist das Genre, ja?
Erotik-Thriller würde ich das Genre bezeichnen, ja. Ist das nicht eine Genrebezeichnung schon, oder?
Bestimmt, ja. Und ich glaube, das hat auch seinen Grund, dass wir das nicht so oft haben.
Warum denn? Warum ist das so? Bist du kein Freund von schönen, nackten Frauen?
Ich glaube, die Antwort kennst du.
Denk auch.
Nee, mir fallen einfach wenig gute Beispiele ein aus diesem Genre.
Also, ich würde auch die ganz großen definitiv als Lücken in unserem Podcast zählen, weil wir hatten 9,5 Wochen zum Beispiel haben wir nicht gehabt.
Nee, aber die kennen wir ja alle und fanden wir wahrscheinlich auch okay bis gut.
Ja, da gibt's schon ein paar, die hervorstehen.
Aber ich finde jetzt eben auch, fand zum Beispiel 9,5 Wochen, fand ich jetzt nie wirklich geil.
Aber Basic Instinct ist doch zum Beispiel
Basic Instinct Film. Fand ich damals echt gut.
Ja. Finde ich auch. So, und jetzt habe ich mir erstmal einen Film angeguckt, der heißt Teufel im Leib, Diavolo in Corpo, im Original aus dem Jahr 1986. Hast du schon mal was davon gehört?
Bin mir nicht sicher.
Bist du nicht sicher?
Nee.
Der Roman, auf den dieser Film basiert, ist von Raymond Radiguet und der ist wirklich schweinealt, der Roman. Der Typ ist nur 20 Jahre alt geworden, ist 1923 gestorben. Also dieser Roman ist irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben worden. Super alte Story.
Wow.
Und das hat man hier in den 80ern zu einem Film umgesetzt. Es gab schon mal eine Verfilmung in den 40ern und 70ern von diesem Roman. Ich habe mir jetzt die angeguckt aus dem Jahr 1986.
Mhm.
Und die spielt zufälligerweise in deinem Urlaubsort Rom.
Schön.
Da sind wir unterwegs. Der fängt an, wie so eine junge Frau panisch und schreiend auf dem Dach sitzt und sich offensichtlich da, also offensichtlich sehr wirr im Kopf ist und sich da runterstürzen will. Und das ist direkt gegenüber von so einer Schule, die ebenfalls auf so einer hohen Etage da irgendwie dieser Klassenraum ist und der Lehrer gerade unterrichtet. Und dann versammeln sich die Schüler natürlich am Fenster und versuchen die Dame vom Suizid abzuhalten. Und dann kommt irgendwie gegenüberliegend auf dem Haus, auch auf der gleichen Höhe, kommt auf die Terrasse eine junge Frau. Das ist unsere Hauptfigur, die heißt Julia. Und als die auf die Terrasse kommt, hat die irgendwie eine Aura oder eine Ausstrahlung, dass diese Dame auf dem Dach dann von ihrem Suizid halt ablässt und sich dann so beruhigt. Also Julia hat irgendwie einen Vibe, der nicht so richtig erklärbar ist. Mhm. Auf andere. Das wird doch im Laufe des Films überhaupt nicht erklärt, warum das so ist oder warum sie jetzt irgendwie von dem Suizid abgegangen ist, aber so läutet dieser Film erstmal ein. Der Verlobte von Julia sitzt wegen terroristischer Aktion in U-Haft und da läuft gerade die Verhandlung, was mit ihm weiterhin passiert und beziehungsweise welches Urteil er erwartet. Wir steigen dann ein in die erste Sitzung der Verhandlung. Sie bringt ihrem Verlobten ein Eis mit, weißt du, erst in diesem Käfig mit den anderen Leuten, die wegen Terrorismus angeklagt sind. Und dort lernt Julia halt, die praktisch so in dem Publikum, heißt das Publikum, die dann im Publikum sitzt und das Gerichtsverfahren verfolgt, lernt die einen jungen Mann kennen namens Andrea. Und sie und Andrea lachen sich halt scheckig, weil in dem Käfig unter anderem auch ein Pärchen Sex hat. Und da, während ein paar da trubelnd durch die Gegend schreien, beobachten die halt so zwischen den Menschen, wie die da hinten an dem Gitter irgendwie, wo nicht so richtig die Leute erkennen können, was da passiert, dass da ein Pärchen einfach mal miteinander vögelt, weil es geht ja hier im Erotikfilm, Erotikfüller und deswegen
wird da schon geschnackselt. In der laufenden Verhandlung.
In der laufenden Verhandlung vögelt ein Pärchen in diesem Käfig, ja. Also du hast da 20, 30 Leute drin, deswegen ist es relativ unübersichtlich, aber da vögeln welche drin, ja. Und Julia findet das natürlich lustig und amüsiert sich mit dem jungen Andrea über diese Szenerie. Und Andrea saß übrigens auch in der Schulklasse, wo sich dieser Suizid da, dieser vermeintliche da aufgetragen hat. Das heißt, der geht noch zur Schule, also ist viel jünger als Julia. Mhm. Julia ist, glaube ich, 24, er ist 17, glaube ich, in dem Film, irgendwie sowas.
Okay.
Und während ihr Mann dann auf sein Urteil wartet im Laufe der Wochen, bandelt Julia mit dem viel jüngeren Abiturienten an, mit Andrea. Und Julia und ihr Freund planen eigentlich schon die Hochzeit, bevor verhaftet worden ist. Die Mutter von ihrem Verlobten bewacht sie natürlich und kontrolliert sie, um jetzt natürlich die Hochzeit nicht zu gefährden und so. Aber hat sie auch so ein bisschen auf dem Kicker, weil sie weiß, dass Julia schon sehr impulsiv ist und kein Kind von Traurigkeit. Und irgendwann ist sie so verzweifelt, weil sie halt merkt, dass Julia mit diesem jüngsten Typen anbandelt und sieht halt irgendwie so die Hochzeit von ihrem Sohn in Gefahr. Und dann sucht sie sich Hilfe und geht zu Andreas Vater. Also von dem jungen Mann, der Vater. Die hat nämlich auch schon eine Vergangenheit, weil der ist Psychiater. Und der kennt Julia, weil Julia nämlich bei ihm auf der Couch lag. Und da schon bei so einem Rückblick, also so eine rückblickende Szene, relativ auffällig geworden ist, weil er sich dann umgedreht hat, als sie da irgendwie von ihren Sorgen erzählt hat und hat sich umgedreht und sie stand dann nackt vor ihm, so, weißt du, und hat sich dann die Kleider vom Leib gerissen und wollte ihn dann verführen als Psychiater. Und er hat gesagt, natürlich, das verstößt gegen die Etikette und so und das geht nicht. Also Julia ist schon ein bisschen impulsiv manchmal unterwegs, kann man an der Stelle erwähnen. Mhm. Und das ist nicht das letzte Mal, dass wir sie nackt sehen. Also nicht nur dieser Rückblende, sondern sie wird das ein oder mal in diesem Film ebenfalls die Klamotten vom Leib reißen. Und das ist natürlich schon das Highlight des Films von Teufel im Leib. Weil Maruschka Detmers damals ist natürlich bildhübsch. Die ist bildschön, die lacht wirklich aus jeder Gesichtsmuskel. Also es gibt halt so eine Szene, wo sie in so einem Ruderboot sitzt und dann rudern sie halt unter so einen Baum, unter so einen Verschlag, dass sie halt so rummachen kann mit ihrem 17-jährigen Andrea.
Das klingt alles so schlimm und ja. Scheiße, Alter. Oh mein Gott.
Und stößt sich halt so den Kopf irgendwie an so einem Ast und so. Aber wie sie halt lacht, so, das ist halt total herzlich und so. Und du verstehst schon, dass dieser junge Mann sich in sie verliebt hat.
Ja, das klingt so pilcheresk alles. Warum zur Hölle guckst du dir das an?
Es ist ein bisschen pilcheresk, ja. Und die Handlung ist auch jetzt nicht das große Gelbe vom Ei. Aber es gibt halt einige Filme in den 80ern, die ja halt groß geworden sind durch diese...
Und der gehört dazu,
in dieser Szenerie. Ja. Und der gehört schon dazu. Was besonders diesen Film berüchtigt gemacht hat. Deswegen hat er mich natürlich... also, das hatte ich definitiv noch auf dem Schirm. Es gab eine reale Blowjob-Szene in diesem Film. Mhm. Wo Maruschka Detmers halt offensichtlich den Schwanz von Andrea in den Mund nimmt. Mhm. Und das war 20 Jahre vor Chloe Sevigny und hier Vincent Gallo. Mhm. Also weil das ja schon für Aufruhr gesorgt hat, da könnte man meinen, Teufel im Leib hat das 20 Jahre davor schon gemacht. Also ich halte mal den Ball flach. Und das waren auch gestandene, normale Schauspielerinnen. Und Maruschka Detmers hat auch damals gesagt, so, also im Nachhinein betrachtet, damals war das für sie vollkommen okay, weil sie gesagt hat, okay, Julia in diesem Moment, in dieser Rolle hätte genau das gemacht, so, weißt du, und hat sich so in die Rolle versetzt. Mhm. Aber die hat halt gesagt, so, sie als Model und als normale Schauspielerin, die halt für Filme, die nicht halt erotischer Natur sind, halt vor der Kamera stand, war das eher kontraproduktiv, weil die Leute sie halt immer auf diese Szene da angesprochen Klar. haben und immer darauf.
Und die ist auch noch im Film.
Die ist im Film.
Also, okay.
Ja, die ist im Film, die ist zu sehen. Mhm. Also sie will einschlafen, er erzählt ihr dann irgendwie Märchen und sie, ist dann so angeturnt durch das Märchen oder beziehungsweise durch ihn, wie er neben ihr sitzt, dass er halt so, dass sie halt anfängt aus Langeweile da sein Pipi da rauszuholen und dann
Oh mein Gott.
Gefällt dir das?
Nee, überhaupt nicht, Alter, was zur Hölle.
Was zur Hölle?
Du willst jetzt schon wieder deinem Image als Vierjähriger gerecht werden, oder was?
Oh mein Gott. Ist das jetzt mein Image?
Hier.
Ja, früher ist er Depp, medizinisch gesehen, und kehrt ihn heim. Aus, Schluss.
Nee, noch lange nicht Schluss.
Geht's noch weiter?
Boing, 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 boing.
Was denn, der Boring? Hallo?
Ja, hau raus. Ich bin sehr gespannt. Passiert da noch was Wildes?
Nee, für die Story und die Handlung will ich jetzt natürlich nichts weiter verraten, was hier noch passiert. Nee,
das wäre um Gottes Willen, ich spoiler diesen Film nicht.
Aber vielleicht kann ich den Regisseur erwähnen, das ist Marco Bellocchio, der dreht immer noch, der hat die Bologna-Entführung gedreht neulich, das ist gar nicht so lange her.
Das sagst du so, als müsste ich das gesehen haben.
Also ist ein relativ erfolgreiches Ding gewesen in Italien, definitiv.
Okay.
Und Teufel im Leib hat damals 3 Millionen eingespielt, war jetzt wahrscheinlich auch nicht die Welt. Konnte nicht rausfinden, wie viel er gekostet hat. Der ist immer noch auf 18 freigegeben, wahrscheinlich auch wegen dieser legendären Blowjob-Szene. Mhm. Geht 114 Minuten.
Ui, ist ja auch nicht wenig.
Ist nicht ganz ohne Längen, aber der große Pluspunkt des Films ist für mich tatsächlich eine sehr junge, schöne Niederländerin namens Maruschka Detmers, die diesen Film eine gewisse Ausstrahlung gibt. Aber die Story und die Handlung ist jetzt nicht so mega krass, dass du sagst, so, Alter, diesen Film wirst du von dem wirst du in 30 Jahren noch reden, sondern das ist natürlich alles sehr konstruiert und unspektakulär.
Ja, das ist dafür Diablo klingt's halt echt lang, ne? Also dafür, dass man sich dann hier offenbar einfach einen schönen Menschen angucken kann.
Kann man sich nicht schöne Menschen nicht lange genug angucken?
Ja, aber ist sie denn auch in jedem Bild? Also
die ist schon fast in jeder Szene, ja. Also okay. Die ist ja schon die Hauptrolle in dem Film. Mhm. Kann man schon nicht anders sagen.
Ja. Also fandst du gut, ja?
Okay. Nee, gut ist zu viel des Guten. Also sie trägt dann natürlich über diese 114 Minuten, weil ich sie sehr ansehnlich finde, aber der Film an sich und die Story ist natürlich jetzt nicht das große Highlight. Mhm. Also fand ich gut, ist ein bisschen zu viel verlangt, weil so die Vorbilder, wie ich genannt habe, 9,5 Wochen, weiß ich nicht, müsste ich mal wieder gucken. Fand ich damals aber definitiv gut. Das geht wahrscheinlich eher so in die Color of Night Richtung, den Film, den Bruce Willis damals gedreht hat, als jetzt Basic Instinct Sphären.
Ja.
Also wir sind dann eher von denen, wo man sagt, ja.
Den gut, fand ich auch nicht geil, Alter. Das
den habe ich ja nie gesehen. Ach aber so. Der wird zum Beispiel von allen zerrissen, deswegen sage ich so, den kann ich jetzt auch nicht empfehlen, dass ich sagen würde, das ist jetzt ein geiler Film, guck den unbedingt. Aber so, wenn einer so ein 80er Jahre gehen hat, weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass so Leute wie Raff und so, dass die auf jeden Fall davon gehört haben, weil die haben 1400 Leute bei Letterboxd gelockt, also der ist komplett vergessen.
Und jetzt wolltest du mal wieder darauf hinweisen.
Jetzt wollte ich mal wieder darauf hinweisen, wollte den Leuten mal wieder die junge Dietmars ins Gehirn rufen, richtig, der männlichen Hörerschaft.
Okay.
Ja. Cool, so, dann Punkte. IMDb 5,7. Es gibt keinen Metascore und ich hab schon gesagt, bei Letterboxd 1400 Logs und die ergeben einen Durchschnittswert von 3,3.
Das ist jetzt gar nicht mal einfach.
Nee, so richtig einfach ist es nicht, glaube ich dir.
Ich sag 6.
Nee, eine 5 was.
Ah, toll.
Eine glatte 5. Teufel im Leib, Diavolo in Corpo. Mal ein bisschen was aus der sexy Ecke.
Ja, wolltest du da einfach gutes Kontrastprogramm zu Halloween 3 bringen oder was war der Ansatz?
In erster Linie wollte ich entgegenwirken, weil du dich ja durchforstet hast, auch durch den Europäischen Filmpreis und so. Und unsere letzten 2, 3 Episoden schon als Depri-Episoden deklariert worden sind. Und dann dachte ich so, scheißegal, Depri-Episode oder nicht. Dave und Lee werden das Eisen schon aus dem Feuer holen, so, weißt du, mit ihrer Episode. Und was kommt? Nazis über Nazis.
Ja, was kann
ich denn? Dann kommst du mit einem türkischen Film, wo, keine Ahnung, wo die Mutter auf dem Sterbebett liegt, wo es darum heißt, so scheint, wie die Geräte haben und so. Ich so, okay, gute Laune, geht weiter.
Ja, das ist heute auch wieder Programm. Das ist schon gut. Aber da hast du gedacht, dann mal so ein Erotik-Thriller.
Ich dachte, ich mache einen Erotik-Thriller, richtig. Nachher kommt noch ein Martial-Arts-Film, weil ich habe ja noch ein Los offen. Also so, und dann wusste ich ja, dass wir heute über New Kids reden. Also spätestens da ist die Arthouse-Fraktion dann bedient.
Ja, eben, weil ich dachte halt auch, wenn wir Halloween 3 und New Kids im Programm haben, dann kann ich ruhig wieder mit so ein bisschen schwererem Stoff kommen, ja, weil.
Dann habe ich ja gut übergeleitet.
Hast du tatsächlich, weil ich habe noch hier tatsächlich 2 Filme, die da für einen europäischen Filmpreis in Frage kamen, weil die Abstimmung war jetzt. Deswegen mal gucken, wer es dann schlussendlich wird. Und ich habe ja ein paar davon gesehen und dieser hier, den wollte ich eh sehen, weil das ist jetzt endlich der deutsche Beitrag zu den nächsten Oscars.
Ah.
Gucken wir mal, ob er dann eine Nominierung bekommt. Der hat in Cannes schon 3 Nominierungen bekommen und 2 davon gewonnen, darunter der Jury Special Prize und den Fipreski Award. Und sowieso gab es da ein bisschen Aufruhr. Also Premiere in Cannes gefeiert, dann alle Festivals durchgemacht und in Deutschland wird er am 26.12. in die Kinos kommen. Die Rede ist von Die Saat des heiligen Feigenbaums. Internationaler Titel The Seed of the Sacred Fig.
Okay.
Ja, und damit steigt... Das
ist ein Einladender-Titel.
Warum?
Naja, wenn jetzt, weiß nicht, ich gehe jetzt ins Kino und gucke mal, was gibt's so Neues, was kann man sich angucken? Das ist ein Film, der heißt Die Saat des heiligen Feigenbaums.
Meinst du, ist ähnlich einladend wie Sterben?
Ja, ist ähnlich einladend. Ja, ist nicht so catchy, so richtig so. Kommen Sie rein. Schreit der Titel nicht gerade.
Ja. Das ist auf jeden Fall auch die Sorte Film, die uns wahrscheinlich früher oder später Sylo aufgetragen hätte.
Okay.
Da hast du ihn für dich auf jeden Fall gleich mal eingeordnet. Das ist einer von denen. Weil, auch wenn es jetzt der deutsche Beitrag ist, das ist im Grunde ein iranischer Film. Also es ist eine Koproduktion aus Deutschland, Frankreich und Iran. Wurde aber komplett heimlich gedreht. Weil das ist jetzt wieder einer von den iranischen Filmen, die natürlich so im Iran nicht gezeigt werden dürfen. Und das hat schon auch zur Folge nicht nur erst bei diesem Film gehabt, sondern davor im Schaffen des Regisseurs, dass der halt gesucht wird und sonst was angedroht bekommen hat. Der Herr heißt Mohammad Rasulov, hat 10 Credits, hat mit Kurzfilmen und Dokus angefangen und dann Langfilme gemacht. Und dann wurde es problematisch, weil der schon 2010 bei Dreharbeiten festgenommen wurde, dazu 6 Jahren Haft verurteilt. Das wurde dann nach langem Hickhack auf 1 Jahr reduziert und hat dann aber immer noch auf die Vollstreckung gewartet. Dann wurde das Urteil wieder irgendwann umgewandelt und ich glaube, ist mit einer Geldstrafe oder so davon gekommen. Und das Problem ist aber,
unfassbar, Alter, mit, wegen Kunst.
Ey, jetzt gibt ihr das mit diesem Film wieder, das gleiche Ding. Der sollte 2023 ursprünglich Jurymitglied in Cannes sein. Wurde dann aber im Juli 22 festgenommen. Auch wieder, weil ihm vorgeworfen wurde, die Regierung zu kritisieren. Und es ist zweifelsohne ein regierungskritischer Typ, ne? Also es geht aus seinem Schaffen echt hervor. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich geht er da vor der Presse ähnlich mit um. Jedenfalls wurde er im Juli festgenommen. Und das hat sich auch wieder hingezogen. Am 8. Mai 24 wurde der erst zu 8 Jahren Haft verurteilt. Aber gibt er das 8 Jahre Haft, Auspeitschen, Geldstrafe und eine Beschlagnahmung seiner Besitztümer.
Alter, was?
So. Dazu wurde er verurteilt am 8. Mai. Am 12. Mai hat er via Social Media bekannt gegeben, dass er aus dem Iran fliehen konnte und ist seitdem an einem unbekannten Ort in Europa. Mhm. Der war dann jetzt aber dieses Jahr, am 24. Mai, war der auf der Premiere in Cannes. Mhm. Und da auch mit Fotos der beiden Töchter, die hier eine Rolle spielen und so. Und das ist zweifelsohne ein sehr politischer Typ. Und das ist jetzt aber, der kann halt niemals wieder in Iran, ne? Also.
Naja, ist schon hart, ey.
Weil dem droht da sonst was. Und das ist echt krass. Also der hat noch nicht wahnsinnig viel gemacht, aber mit allem, was er gemacht hat, hat der halt im Iran so viel Gegenwind bekommen, dass der halt schon mehrfach verurteilt wurde. Und Alter, ich meine, gibt ja das. Wir sind im Jahr 2024 und ein legales Gerichtsurteil besagt, dass der Typ ausgepeitscht wird.
Unglaublich, ja.
Was geht denn ab?
Das ist wirklich sehr hinterländisch.
Und deswegen ist das natürlich auch wieder...
wird da nicht groß geschrieben.
Nee, und deswegen ist das auch wieder einer dieser Filme, die auf jeden Fall wichtig sind, weil der einiges thematisiert, was halt einfach ein Umstand ist, der nicht klar geht und da der Rest der Welt natürlich notgedrungen zuguckt, aber da muss sich zwangsläufig was verändern. Und dass es ein bisschen eine Veränderung gab in kürzester Vergangenheit oder nächster Vergangenheit, das thematisiert dieser Film eben auch. Und deswegen könnte man allein schon aufgrund des Themas schon ein bisschen erahnen, dass das unter Umständen dann wirklich in der Oscar-Nominierung endet. Weil das haben wir ja schon jetzt auch die letzten Jahre gemerkt, so gewisse Filme, die gewisse Themen aufgreifen, wenn die eine Aktualität haben oder eine Brisanz, dann spielt das denen tendenziell schon in die Karten. Ne, haben wir in der Nawalny-Doku gesehen und solche Sachen.
Ja.
Ja, weil es spielt im Heute, wir sind also im Iran im Jahr 2024 und unsere Hauptfigur, oder es steht eigentlich eine Familie im Fokus und der Vater der Familie, Iman, der arbeitet seit über 20 Jahren für den Staat. Jetzt wurde er gerade zum Untersuchungsrichter befördert und wir kriegen so über die Gespräche, die die Frau hat mit ihren Freundinnen und so, das sein Umfeld, kriegen wir mit dem neuen Job gibt es auf jeden Fall einen neuen Status und auch noch so ein paar andere Perks, wie du hast jetzt Aussicht auf eine bessere Wohnung und sonst was, aber es kommt eben auch ein neues Level an Gefahr dazu, weshalb Iman zum Beginn des Films mit einer Waffe ausgestattet wird. Wir sehen also, wie er die Patronen dazu bekommt und wir wissen, er ist jetzt fortan mit einer Pistole unterwegs, um sich selbst zu schützen. Jetzt sind wir zu dem Zeitpunkt im Iran, als das losgeht, das ist wahrscheinlich immer Thema, aber jetzt speziell diese politischen Unruhen im Land, die nehmen zu. So, junge Menschen demonstrieren. Natürlich ist das Tragen eines Hijab immer noch großes Thema, unter anderem. Generell geht es da aber eben auch um Meinungsfreiheit und Menschenrechte sowieso. Und die Polizei reagiert halt immer mit ziemlich brachialer Gewalt auf diese Demonstration. Also da wird auf die Menge eingeprügelt und mitunter auch mit Schrot in die Menge geballert. Richtig ätzend. Und da fängt der Film schon an, als wir das erste Mal mit diesen Unruhen konfrontiert werden, dass der uns echte Social-Media-Beiträge einstreut. Das heißt also, wir sehen jetzt nicht Social-Media, aber wir sehen halt Videos, die auf Social-Media verbreitet wurden. Echte Videos, Handyvideos, die damals halt gemacht wurden bei den Unruhen von Beteiligten. Und das ist schon heftig. Das gibt dem Ganzen natürlich gleich eine krasse Echtheit. Also du wirst echt da auch in diese Geschichte gezogen, weil es natürlich alles sehr real ist. So, jetzt ist das Thema, dass er eben diese Beförderung bekommen hat und damit auch einhergeht, dass er jetzt mitbekommt, was wohl die letzten 20 Jahre davor nicht mitbekommen hat, dass seine Meinung und seine Objektivität zu gewissen Fällen gar keine Rolle mehr spielt. Weil er kriegt vom Chef eine Ansage gemacht, so hier, das Urteil muss unterschrieben werden und kriegt signalisiert, ist völlig egal, wie du das findest, der letzte Typ ist geflogen, weil er nicht unterschreiben wollte. So. Also, suchst dir aus, ne?
Okay.
Entweder du unterschreibst das oder du bist deinen Job los. Jetzt ist er ja aber seit 20 Jahren hat er ja diese Karriereleiter gegangen und hat natürlich darauf hingearbeitet, diesen Job zu bekommen und ist jetzt aber vor diesem moralischen Dilemma. Hier geht's um die Hinrichtung von einem jungen Typen und ich muss hier das Todesurteil mit unterschreiben und es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich das unter Umständen anders sehe, weil der Typ, der es anders gesehen hat, ist halt geflogen. So, und jetzt hat er also dieses moralische Dilemma, was ihn auch so beschäftigt, dass die Frau das zu Hause mitkriegt, weil er halt irgendwie abwesend wirkt und sie ist sehr fürsorglich. Die beiden haben noch zwei Töchter, die eine ist gerade 21 geworden, die andere ist noch Teenagerin und die kriegen jetzt natürlich auch diese Unruhen mit. Also zum einen kriegen sie mit, dass ihr Vater jetzt ein bisschen verändert ist durch diesen neuen Job, haben da wenig Bock auf Veränderung, weil das bisher eigentlich alles ganz cool war. Und jetzt kriegen die aber halt auch durch Freunde und selber durch Schulbesuche und die Ältere ist jetzt eben im College und dadurch kriegen die diese Unruhen sehr nah mit. Die Ältere wird da auch einmal direkt involviert, weil eine ihrer Freundinnen, die läuft dann mit ihr gerade aus diesen über diese Demonstrationen, wo die angefangen haben in der Uni zu demonstrieren, da ist dann schon die Polizei und schießt in die Menge und ihre Freundin kriegt halt volle Lotte Schrot ins Gesicht.
Oh, okay.
So, und dann kommen die mit dieser blutigen Freundin dann nach Hause und die Mutter pflegt die dann und so weiter. Und das ist sowieso auch, macht der Film ziemlich cool, wie er die Mentalität, die der Staat über Jahrzehnte den Leuten indoktriniert hat, über die Mutter und den Vater halt zeigt. Ne? Und die Mädels repräsentieren halt eher
die neue Generation,
das neue Denken und eine Weltoffenheit, die halt bis dahin im Iran einfach nicht stattgefunden hat. Und deswegen nochmal kurz zum Titel des Films, wo du meintest, das klingt wenig einladend. Der Film steigt ein mit einer Erklärung dieses Feigenbaums. Also was der macht, wie der funktioniert, weil der ist besonders. Weil diese Samen des Baums, die verteilen sich über die Luft auf andere Bäume, die sie als Wirt benutzen und dann aus dem Samen sprießen dann Zweige, die nach unten gehen. Also das ist wichtig bei dem Baum, der fällt nicht auf den Boden und wächst von dort und von unten nach oben, sondern die setzen sich auf diesen Baum ab und dann wachsen die Zweige von oben nach unten und wenn die groß genug sind, strangulieren die den Baum, der die gerade genährt hat und sind dann ihr eigener Baum. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Bild hier als Basis für dieses politische Mindset und die Weltoffenheit, wie sie halt hier Einzug nimmt und so. Also geht natürlich um die Systemkritik hier. Mhm. Deswegen heißt dieser Film so. Und jetzt geht das Problem aber so weit, dass diese Unruhen halt immer größer werden und er immer jeden Tag mit seiner Waffe nach Hause kommt, die in die Schublade legt und einmal vergisst er die dann, weil er so aufgebracht ist, auch im Bad. Und seine Frau packt die dann wieder in die Schublade zurück. Und das ist so der Alltag. Er nimmt dann morgens die Waffe, nachdem er sich angezogen hat, nimmt er die Waffe und geht aus dem Haus. Und abends kommt er zurück, legt die Waffe wieder in die Schublade und so weiter. Jetzt eines Tages ist diese Waffe weg. Zumindest nicht mehr da, wo er sie seines Erachtens abgelegt hat. Es ist aber so inszeniert, dass wir nicht mitbekommen haben, dass er sie da auch wirklich abgelegt hat. Und wir haben eben auch schon noch mitbekommen, dass er sie da vor meinem Bad hat liegen lassen und so. Also wer weiß, ne? Vielleicht hat er die wieder irgendwo liegen lassen.
Okay.
Weil ihn das halt alles sehr beschäftigt, das ganze Ding mit dieses moralische Dilemma, was er hat. Weil sich jetzt durch die politischen Unruhen muss der halt auch im Akkord die Leute abfertigen. Ne? Also der lässt da halt am Tag irgendwie 30 Leute durch, so wo sofort entschieden werden muss, ja so oder so. Und das nagt halt zunehmend an ihm, weil er jetzt halt auch diesen Job nicht aufgeben möchte, weil die ganze Familie dranhängt und so weiter. So, jetzt verschwindet diese Waffe und jetzt findet er die nicht, Und irgendwann vergrößert sich der Zweifel daran, dass die Familie aufrichtig zu ihm ist. So, bei der Frau hat er am wenigsten Zweifel, aber jetzt geht er davon aus, weil die eine ältere Tochter auch am Tisch dann abends mal beim Essen was zu ihm gesagt hat, dass nicht alles, was im Fernsehen gezeigt wird, wahr ist und so, dass die halt auch viele Lügen verbreiten. Weil natürlich, das kriegen wir auch mit, so der Staat zeigt uns diese Unruhen als halt ein paar Verrückte drehen durch, ne? Und die Mutter dann auch, ja, was wollen die halt auch halbnackt rumlaufen, so ohne Hijab und was soll das? Und werden die mal, und so und eben auch zu den Töchtern immer so, ihr dürft euch nicht mit solchen Leuten umgeben. Und eben über die Eltern kriegen wir ganz gut mit, weil die sind vernünftige Menschen, ne? Aber so wie sie denken, dass das halt über Jahrzehnte vom Staat einfach anerzogen wurde. Und das ist natürlich stark gekoppelt auch an das Religionsthema. Und jetzt kommen halt die Mädels und kriegen halt mit, wie einfach junge Frauen auf offener Straße aufs Übelste misshandelt werden, ne? An den Haaren irgendwie gezogen zum Polizeiauto und da verdroschen und so richtig hässlich. Mhm. Und davon sehen wir dann natürlich auch wieder die echten Aufnahmen. Und so spitzt sich jetzt dieser Konflikt zu. Und dann, um wieder an diese Waffe ranzukommen, beziehungsweise rauszufinden, wer ihm nicht die Wahrheit sagt, macht der Vater dann, trifft er ein paar Entscheidungen, die ein bisschen drastischer werden. Und dann switcht in meinen Augen auch im letzten Akt das Genre. Und das ist für mich aber gleichzeitig was, was ich sehr schade finde, weil über zwei Drittel hatte mich der Film voll. Ich fand es super krass gemacht, auch wie du da dabei bist bei der Entwicklung und wie sie Unruhen hochkochen und wie parallel dazu halt innerhalb dieser Familie der Konflikt größer wird.
Und dann wird es plötzlich zur Komödie.
Nee, dann kriegt der... Willst du weiterraten?
Das sind so meine größten beiden Picks, die ich jetzt gerade...
Der schnappt sich dann die Familie und fährt mit denen wohin.
Ah.
Und dann kriegt das eher so ein House-Invasion-Szenario.
Ach so, okay. Ich dachte jetzt Roadtrip, okay. Nee. Ich dachte, es geht jetzt um diese Fahrt, okay.
Nee. Der fährt mit denen dann zu so einem Haus und versucht dann halt dort in der Isolation dem Problem auf die Spur zu kommen. Mhm. Und das fand ich leider echt lame. Weil damit kriegt er dann mit diesem Switch, kriegt er für mich auch plötzlich ein paar Längen, die er davor nicht hatte. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, wie bei Filmen dieser Sorte dann doch üblich, der geht 2 Stunden 48.
Oha.
Und ich fand das davor aber echt recht dicht erzählt. Aber eben in dem Moment, wo die dann da wegfahren, switcht das für mich. Und
damit, das letzte Drittel, sagst du.
Ja, und damit wurde das leider irgendwie echt, das fand ich echt nicht mehr gut. Weil er dann auch leider dieses Thema, was er bis dahin so ganz geil parallel bedient hat, also diese echten Unruhen in Teheran und das Drama innerhalb der Familie, das hat sich so parallel so bedient. Ne? Und in dem Moment, wo die da wegfahren, gehen die halt auch komplett weg von diesem Unruhen in der Stadt Thema und wie die Polizei damit umgeht. Ja, und das fand ich sehr schade. Ja. Der kriegt dann trotzdem so am Ende ein bisschen den Bogen, aber eben so im letzten Drittel, da spielen sich einfach Dinge ab, wo ich dachte so, Digga, warum? Also, das hätte es so nicht gebraucht, finde ich, aber ja.
Hat dich das enttäuscht?
Ja, schon ein bisschen, ja. Also, ja, weil er dann eben plötzlich Längen bekommen hat und ich davor überhaupt nicht gespürt habe und fand ich schade, weil es bis dahin auf jeden Fall echt ein guter Film ist.
Ärgerlich.
Ja. Ja, schon so ein bisschen. Und
ist das denn trotzdem eine Empfehlung deinerseits, dass du sagen würdest, vielleicht kann jemand anders mit diesem Twist mehr anfangen oder
ist ja, das jetzt etwas, auf jeden Fall. Sagst, das versaut den Film? Ich glaube, das ist schon, damit steht und fällt dann wahrscheinlich einiges, aber du hast dann trotzdem über zwei Drittel einen echt guten Film gesehen in meinen Augen. Und wenn man sich eben dann nicht so schwer tut mit diesem Wechsel, unter Umständen funktioniert es dann auch richtig gut. Also das ist bestimmt super individuell. Ja.
Kannst du dir vorstellen, dass es umgekehrt auch Leute gibt, die mit den ersten zwei Dritteln nicht so viel anfangen können und dann plötzlich dieses Home-Invasion-Szenario ganz geil finden?
Nein, weil also so extrem wird's ja nicht im Switch. Ne? Okay. Es ist halt nur eben, der verlässt dieses eine Thema komplett und dann sind wir da eben in der Isolation in diesem Haus, aber der wird jetzt nicht plötzlich mörderblutig oder sonst was. Ne? Also der wechselt jetzt nicht ins Horrorgenre, sondern ja,
okay.
Dann bleibt natürlich dieses Arthouse-Drama, aber eben mit dieser Komponente, die ich nicht gebraucht hätte.
Hm. unglücklich klingt das.
Ja. Ja, also ich kann da jetzt kann da nicht tiefer reingehen, um zu ohne zu spoilern.
Ja, weil es jetzt auch das letzte Drittel ist. Ich verstehe.
Ja. Ich glaube, das braucht es auch nicht. Weil das ist trotzdem, ich würde es trotzdem empfehlen, ja.
Hm.
Weil ich gehe fest davon aus, dass das andere Leute nicht so stört wie mich.
Mhm.
Ja. Ja, eine Sache noch, die ich auch echt spannend fand, die ich jetzt auch tatsächlich so aus fast schon aus einem relativ engen Kreis weiß, weil Mohammad Rasoulouf hat nämlich auch noch Sachen geschrieben, die er nicht selber inszeniert hat. Einer davon, Seven Days. Der ist auch aus diesem Jahr.
Mhm.
Und den habe ich auch gesehen, aus anderen Gründen. Der war nicht jetzt hier beim EFA mit drin. Der ist nämlich von Ali Samadi. Ali Samadi Ahadi heißt dieser Regisseur. Und das Ding war nämlich ursprünglich, dass Mohammed bei Ali ankam und sagte, mach diesen Film, weil der soll nach Cannes. Und da war aber noch nicht klar, dass er dann diesen Film machen wird. Und dann hat er stattdessen aber jetzt eben diesen Saat des heiligen Feigenbaums gemacht und ist dann damit nach Cannes gelandet. Und Ali Samadi Ahadi mit Seven Days halt komplett außen vor plötzlich.
Mhm.
Ja.
Krass.
Ganz schön dumm gelaufen. Weil so hat der jetzt natürlich eine Menge Aufmerksamkeit bekommen, also sämtliche Festivals durchgemacht und von Seven Days hat da inzwischen, glaube ich, niemand was gehört.
Ich meine, wir wissen ja noch nicht, wie die Konkurrenz aussehen wird.
Habe ich über den gesprochen hier? Nee, ne?
Nee, doch, glaube nicht.
Oder?
Hast du?
Nee, ich glaube nicht.
Wir wissen ja nicht, wie die Konkurrenz aussehen wird, aber rechnest du ihm irgendwelchen Chancen zu bei den Oscars?
Naja, also ich kann mir vorstellen, wenn da einer mit einem mit so einem Palästina-Thema ankommt, hat der auf jeden Fall auch hohe Chancen.
Weil es aktuell ist.
Ja.
Mhm.
Also ich meine jetzt so aus meiner subjektiven Sicht einfach, wenn es darum geht, was ist der bessere Film, hätte ich Sterben ins Rennen geschickt.
Mhm.
Ganz klar. Hier kann es aber natürlich eben sehr in die Karten spielen, dass das halt im Grunde ein iranischer Film ist.
Ja.
Der sonst keine Plattform bekommen hätte, weil der Filmemacher für sein Schaffen verfolgt wird im Iran, Alter.
Mhm.
Also das, weißt du, das rückt, manchmal rückt ja dann der Film selber so ein bisschen in den Hintergrund, wenn das alles mit dran hängt.
Mhm.
Kennen wir ja von Oscars. Also würde mich nicht wundern, wenn dann eben auch so eine Aktualität und Brisanz da mit reinspielt. Und das ist auch irgendwo wichtig, ne? Weil das ist, ich glaube, das haben halt sehr viele nicht auf dem Schirm und ich finde es auch krass, wie rückläufig das jetzt auch wieder war im Iran. Weißt du, es ist ja nicht so, wir haben das alle mitbekommen, als diese junge Frau von der Polizei halt einfach getötet wurde, Alter, dass die ja so auf die eingedroschen haben, dass sie dann anschließend gestorben ist.
Hm.
Und dadurch diese Unruhen halt ein Ausmaß bekommen haben, die sie davor noch nie hatten im Iran und dann auch kurzzeitig eben was gekippt ist. Aber das wird ja alles schon längst wieder rückgängig gemacht. So. Und das ist halt jetzt, wo es keinen Skandal mehr gibt, ist dann halt auch, interessiert sich der Rest der Welt halt auch nicht mehr dafür.
Mhm.
Und insofern, das ist schon auch wichtig, dass es solche Filme gibt, damit die Leute das halt auch nicht irgendwie aus den Gedanken verlieren. Weil es ist ja schon krass, Alter. Also ich meine, Digga, jede Katze hat mehr Rechte im Iran als eine Frau, Mann.
Das ist echt hart, ja.
Und also, ja, wie gesagt, der Regisseur wurde einfach zum Auspeitschen verurteilt, Mann.
Allein ihn zu enteignen komplett und so, weil er einen Film gedreht hat oder weil er sich irgendwie regimekritisch geäußert hat oder äußert. Das ist schon unglaublich im Jahre 2024, ja.
Ja, und auch hier passend zu unserem ersten Film, die Gehirnwäsche, die das zur Folge hatte, dieses Regime über Jahrzehnte, die wird halt hier auch ein Stück weit thematisiert.
Mhm.
Deswegen, ja, das ist alles schon wichtig.
Okay, klingt ja auch grundsätzlich interessant.
Ja, und ich dachte, nachdem wir wahrscheinlich zwangsläufig über den Film noch was hören werden, weil es halt eben nicht der deutsche Oscar-Beitrag ist. Also klar, wenn er die Nominierung bekommt, nochmal eine Ecke mehr wahrscheinlich.
Hm.
Aber dann wissen die Leute jetzt schon mal, ob sie Bock haben sollten, sich das anzugucken oder nicht.
Ja.
Weil Ende Dezember kommt er hier in die Kinos.
Einen Tag nach meinem Geburtstag, Mensch. So gute Laune-Kino.
Ja.
Zur Weihnachtszeit.
Mhm.
Da lief wieder gute Laune-Kino mitgebracht.
It was hard to believe that only a short time ago this was a place of happiness and joy.
Party time.
Ja, richtig Party time.
Ja.
Ja, der nächste wird noch lustiger.
Oh je.
Oh je.
Da haben wir einen gut gewählten Abschlussfilm für diese Episode.
Ja. Okay. So, jetzt mal Punkte.
Sehr gerne.
Die sind natürlich ordentlich. 7,7 auf IMDb. Metascore ist bei 84. Letterboxd 3,9.
Mhm.
Für die Saat des heiligen Feigenbaums.
Mir schwebt da die 6,5 vor für dich.
Ist das dein Tipp?
Das ist mein Tipp.
Dann bist du einen halben Punkt daneben. Für 7 hat es noch gereicht.
Für 7 hat es noch gereicht.
Ja. Naja, gut. Ja, ich war so ein bisschen am Hadern, ne? Wie gesagt, das, weil mich das schon über 2/3 wirklich beeindruckt hat, fand schon gut.
Mhm.
Und vor allem auch, also wir haben das ja sonst, na, wir hatten schon so ein paar Filme aus der Ecke, die dann auch so ein bisschen dröge wirkten, durch dieses ja fast schon dokumentarische Stilmittel, ne, dass die auch immer sehr nah dran und so. Und das ist hier aber, der hat zwischendurch auch wirklich Drive. Also weil eben diese Unruhen parallel dazu und dann mit seinem Job und der ist ja eben auch mit Gefahr verbunden und so. Deswegen finde der, steigt allein schon mit dieser Waffe, ist vielleicht ein billiges Stilmittel, aber steigt halt auch schon spannend ein damit.
Ja, ja, durchaus. Ja, es wirkt zwangsläufig dokumentarisch, weil wir wissen, dass diese Filme ja gedreht worden sind in der Umgebung, weißt du, wo es halt diese Konflikte gibt. Dadurch hat man jetzt nicht so einen US-Film, weißt du, der irgendein Drama aus Vietnam irgendwie beleuchtet, sondern du hast halt irgendwie... Du bist halt vor Ort, deswegen sind so Filme wie Schlacht aus Algier schon so ein frühes Beispiel zu nennen, deswegen kamen die auch so gut weg bei uns, weil die halt so real wirkten.
Ja.
Stimmt schon.
Naja, und das macht es natürlich auch alles nochmal eine Ecke bitterer, ne? Weil
ja.
Man auch weiß, ey, die Leute, die können halt auch jetzt so nicht mehr im Iran leben, das musste alles heimlich gemacht werden und ja, so. Und das ist schon echt übel, Mann.
Hammerhart.
Ja, so viel dazu. Jetzt hast du Martial Arts, hast du gesagt.
Ja, genau. Ich lege mal wieder was Fröhlicheres auf. Und,
sehr gut.
und komme mit meinem Los um die Ecke, weil jetzt gibt es Martial Arts. Denn Snake hat ein Los reingeworfen im Januar 2024 und wartet auf die Rezension. Und die folgt jetzt von mir, nämlich aus dem Jahr 2008 rede ich jetzt über Ip Man. Von Regisseur Wilson Yip, der vorher schon mit dem Hauptdarsteller Donnie Yen Flashpoint gedreht hat und Killzone SPL. Bevor hier mit einer wahren Person, zumindest auf einer wahren Person basierendem Charakter, nämlich dem Kampfkünstler, der Bruce Lee trainiert hat, und dem wurde erstmalig hier ein Film gewidmet hat. Das blieb aber nicht bei dem einen Film.
Nee.
Rate mal, wie viele Filme es gibt, die sich um Ip Man drehen seitdem.
Aber der war wirklich der erste?
Das war der erste.
Ah, okay, aber dann das ist krass, weil dann ist das ja gar noch nicht so lange Thema.
Nee, ist es
weil
nicht.
Ich hätte jetzt erwartet, dass sie auch schon früher sich mal der Figur gewidmet haben.
Es war schon lange geplant.
Mhm.
Es gibt ja einen Konkurrenzfilm von Wong Kar-wai, der hat schon vor 2008 definitiv mit dem Thema geliebäugelt und wollte da diesen Ip Man irgendwie ein filmisches Denkmal setzen. Der hat es dann aber auch erst 2013 erst geschafft, mit The Grandmaster da einen Film rauszubringen.
Den fand ich ja geil.
Den habe ich nicht gesehen. Aber das ist einer von diesen besagten Filmen. Schätz mal, wie viele es insgesamt sind, die...
Nee, gibt ja schon, glaube ich, 4 oder 5 in der Reihe, ne? Und dann eben sowas wie Grandmaster. Also wird wahrscheinlich schon 30 oder noch mehr.
Was? 30 seit 2008? Nee, übertreib mal nicht. Also 9 sind es tatsächlich. Du warst schon auf der richtigen Spur.
9?
Ja, ja. Sind 4.
Ach, dann sind es ja nur diese großen. Ich hätte jetzt gedacht, dass dann halt auch viele, so viele kleinere Produktionen sich daran gemacht haben.
Ja, ein paar, aber ich finde es schon hart. Also 9 Filme in 16 Jahren... Da kann Fast and the Furious fast schon einpacken, finde ich. Also ist schon nicht ohne. Also ich glaube, die normale Ip Man-Reihe hat 5, wenn ich mich nicht täusche. Und dann gibt es, wie gesagt, noch The Grandmaster und noch so 2, 3 andere Ableger. Ich habe hier über dieses Prequel geredet, der auch kein offizieller Ip Man ist mit Donnie Yen.
Mhm.
Aber schon ordentlich. Also so alle 2, 3 Jahre ist dann wieder ein neuer Film der Reihe rausgekommen. Ja, du hast ihn gesehen.
Ja. Yeah.
Ich habe ihn auch gesehen und deswegen jetzt der Bericht über meinen Rewatch. Kommen wir zur Story. Der erste Teil, über den ich hier rede, fängt 1937 an. Ip Man wird als sehr ruhiger, aber betuchter Kampfkünstler etabliert. Der lebt mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in einem fancy Haus in Foshan. Und Foshan ist, also mausert sich zumindest irgendwie in Südchina zum Kampfsport-Mekka. Weil dort eine Kung-Fu-Schule neben der anderen irgendwie aufmacht. einige der Trainer kommen dann zu Ippmann ins Haus, weil er nämlich auch ein krasser Fighter ist, fordern ihn irgendwie zum Schaukampf und ob er nicht bei ihnen irgendwie die Kampfkunst lernen will und bei denen trainieren. Und er lehnt immer bescheiden ab, jedoch nicht ohne besagten Schaukampf irgendwie zu zeigen, dass er halt der krasseste Fighter ist. Also das macht er dann doch noch. Und dann kommt so ein bisschen Unruhe in Foshan auf, als nämlich eine Bande aus dem Norden in die Stadt einfällt. Und der Anführer dieser Bande einen Trainer nach dem anderen irgendwie herausfordert und platt macht. Also der ist auf jeden Fall ein krasser Badass und sagt so, was wollt ihr mit euren Kampfschulen hier? Wie kommt man aus dem Norden? Und holt mir euren besten Kämpfer, holt mir euren Trainer und so. Und er macht die alle frisch. Bis dann Ippmann ankommt als Endgegner. Und er hört natürlich von den anderen so, von wegen, den musst du erstmal schlagen, wenn du hier einen Dicken machen willst. Und dann marschiert er auch so mit seiner Bande in das Haus rein, unaufgefordert. Und agiert da so frech, dass Ippmann ihm dann erstmal zeigen muss, wo die Hake hängt. Und dann entsteht ein Kriegsszenario, weil wir bleiben so ein bisschen vor, es geht 2-3 Jahre in die Zukunft und die Japaner fallen ins Land ein, besetzen Häuser und holen dann ausgehungerte Chinesen zur Unterhaltung von einem japanischen General in so eine Kampfsporthalle, die sich dann messen müssen und die sind natürlich komplett irgendwie geschwächt und so und werden dann von den besagten General von dem Japanischen, der auch ein super krasser Fighter ist, werden die dann irgendwie platt gemacht aus Unterhaltungsgründen. Mhm. Und auch Ippmann ist nicht mehr betucht, wie er am Anfang des Films war, weil der wurde enteignet, sein Besitz hat da verloren, da haben sich irgendwie Japaner eingenistet in seinem Haus und er kämpft nun irgendwie für seine Familie, weil es ums Überleben, arbeitet in so Kohlebergwerk, schippt da Kohle und ist jetzt ein ganz normaler Arbeiter, ist komplett verarmt. Und kämpft dann irgendwann natürlich auch um die Ehre seines Volkes, weil auch er wird irgendwann in dieser Arena stehen und vor diesem General dann sein Mann stehen. Und dann geht es darum, wie er sich da behauptet. Das ist praktisch die Randstory von Ippmann. Und hier wäre es vielleicht wichtig zu erwähnen, dass er besonders populär war oder ein Meister war im Kampfstil des Wing Chun. Mhm. Was ja eine Kampfsportart ist, die ursprünglich tatsächlich von 2 Frauen entwickelt worden ist. Mhm. Und deswegen ja von manchen auch so belächelt wurde am Anfang, wo es gesagt wird, ja, ach, diese Frauenkampfsportart und so hin und her, damit kommst du jetzt um die Ecke, damit willst du jetzt gegen mich antreten, ehrlich. Und man das aber so krass perfektioniert hat und dann auch Bruce Lee irgendwie dieses Wing Chun beigebracht hat, dass er halt, dass das irgendwann, dass die Leute gesagt haben, okay, ist krass. So, weißt du, ist kein Ankommen gegen diesen Stil. Mhm. Und wir haben jetzt mit Ippmann einen sehr klassischen Martial-Arts-Film, wie man ihn eigentlich in diesem Jahrhundert sehr selten sieht, weil natürlich auch so Sachen wie The Raid und so, weißt du, und diese ganzen Ong Bak und wie die alle heißen, aber das ist natürlich schon sehr modern. Und mit Ippmann hast du mit der Szenerie, so mit der Handlung, mit diesem Meister, weißt du, der sich da irgendwie zurückgezogen hat und dann aber wieder gezwungen wird zu kämpfen und so, hast du natürlich irgendwie eine Verbeugung vor diesen alten Martial-Arts-Filmen der 70er, 80er Jahre, der Shaw Brothers und so. Mhm. Und das mag ich natürlich gerne. Donnie Yens Kampfstil, Alter, ist wirklich schwer zu vergleichen mit anderen, weil das sieht so mühelos aus, was der macht, Alter. Ja, es ist so unfassbar, wenn die Gegner halt auf ihn eindreschen und so weiter, weißt du, hin und her von allen Seiten irgendwie kommen und er dir irgendwie abwehrt, so, aber halt ein Gesicht hat, als wenn er sich gerade irgendwie ein Rührei zum Frühstück macht mit der anderen Hand, weißt du, also er macht das so mühelos und so lässig, legt dann aber los wie eine Rakete, wenn er dann so zurückschlägt, weißt du, und dann hast du so ein Gewitter aus seinen Armen, wo du denkst, Alter, und das ist nicht irgendwie mit Zeitraffer oder so irgendwie beschleunigt worden, sondern das ist tatsächlich krass. Das ist sein Stil, das ist sein Ding so, und das ist krass, also kann er wirklich gut. Mhm. Er kommt nicht ganz ohne Pathos aus, also du hast natürlich viel Pathos, gerade am Ende, wo es heißt so, ja, wir stehen alle hinter dir, so der ganze Staat halt so, weißt du, gegen diesen japanischen General und Co. und alle irgendwie halten zusammen, selbst die Leute, die dann vorher verfeindet waren und so, das ist dann schon so ein bisschen okay. Hurra, Pathos. Und du hast dann, wo dieses Kriegsszenario einfällt, das ist auch eine Sache, die mich damals gestört hat bei der Erstsichtung. Also halt so ein grausames Color Grading. Das ist dieses typische Mexiko Color Grading. Das wird auf einmal von einem Schlag zum anderen wird alles grau. Weißt du, in Mexiko ist es immer so beige-braun, so, wenn die so über die Grenze gehen, ist auf einmal alles beige-braun. Ja. So ein Film.
Ja, oder gelb, ja.
Oder gelb. Und hier ist es auf einmal, hier ist es halt alles grau. Alles ist trostlos. Und das wurde halt über die Bildsprache gelöst und über das Color Grading. Und das finde ich immer ein bisschen below. Mhm. Aber gut, ist natürlich auch ein Produkt seiner Zeit mit dem Jahr 2008. Das wird heute selten so gemacht, aber.
Das ist es, ja.
Hier hat man einfach mal kräftig mal so die Farbsättigung einfach mal rausgenommen und ja, wir sind im Krieg. Ist alles scheiße.
Ja, aber das ist ja dann nicht der ganze Film, ne?
Das ist nicht der ganze Film, nee. Das ist vielleicht das letzte Drittel und so, wo es dann, ja, wo halt die reichen Chinesen halt nicht mehr reich sind, sondern enteignet worden sind.
Mhm.
Aber es ist trotzdem natürlich ein geiler Film und über die 106 Minuten hast du hier gute Kampfsequenzen. Du hast einen sehr charismatischen Donnie Yen, den wir auch schon bei John Wick gesehen haben, der international ja auch eine Menge Karriere gemacht hat und so.
Mhm.
Und du hast coole Kampfsequenzen. Insofern ist das auf jeden Fall ein geiler Film, den Snake hier reingeschmissen hat. Und hat eine ganze Reihe von anderen Ip Man-Filmen losgetreten. Also das Budget von 11,7 Millionen hat er getoppt, hat 22,1 eingespielt. Für einen Martial-Arts-Film ist das schon ganz gut, weil das ist primär tatsächlich so asiatischer Raum, weil es sind selten Filme, die irgendwie so im westlichen Raum funktionieren.
Ja, klar.
Da spielen die schon das meiste irgendwie so im Inland ein. Ja, und viel mehr habe ich nicht. Das ist auch wieder ein 18er, so wie Teufel im Leib. Weil es gibt schon ein bisschen Kollateralschäden, auch wenn die 18er-Freigabe wahrscheinlich ein bisschen übertrieben ist. Also ich denke, auch ein 16er kann sich irgendwann locker angucken, ohne dass er irgendwelche traumatischen Schäden davon trägt.
Wahrscheinlich.
Gehe ich mal von aus, ja.
Hast du da irgendwie einen Favoriten aus der Reihe oder würdest du sagen, kommen alle nicht an den ersten ran?
Ich habe ja, ich habe die gar nicht gesehen. Also ich kenne nur Ip Man und ich kenne dieses Prequel, wo, da habe ich hier berichtet drüber. Das kam nicht so gut weg. Da spielt auch Donnie Yen nicht mit, sondern das ist halt so ein Ding so,
ja,
wo ein halt den jungen Ip Man spielt. Und ja, ich habe noch nicht mal den zweiten gesehen. Also das direkte Sequel, geschweige denn die Teile, die danach kommen. Insofern, ich habe eine Box, wo dieses Prequel drin ist. Ich habe in der Box sind halt noch der erste und der zweite Teil drin. Das heißt, den zweiten werde ich definitiv noch bringen und berichten. Und wenn der mir auch gefällt, dann werde ich die Reihe weiterfolgen. Vielleicht könnt ihr mich aufklären, ob es da einen gibt, der besonders heraussticht, wo er sagt so, hör auf jeden Fall nicht auf nach dem zweiten, sondern der vierte ist der beste oder so, dann werde ich das durchziehen.
Ich glaube, ich habe die alle mal gesehen, aber ich könnte die auch nicht mehr auseinanderhalten.
Hast die alle mal gesehen?
Also außer Grandmaster ist da für mich auch nichts rausgestochen, so aus. Das zählt ja noch nicht mal zu der Reihe.
Das ist noch nicht mal ein offizieller, ja, genau. Aber den würde ich tatsächlich auch noch sehen dann, ja. Also gerade jetzt, wo ich gehört habe, dass es von Kawaii gemacht hat, ist
ja
noch.
Ja, der ist halt visuell echt stark. Mhm. Also, ich glaube, der war auch nominiert für einen Kamera-Oscar.
Ip Man Zero hieß das Prequel.
Mhm.
5 Punkte hat er von mir bekommen, also nicht der Rede wert. Das war nach Support-Episode 47, dass ich darüber geredet habe, ist auch schon eine ganze Weile her.
Stark.
Aber ist schön, dass ich jetzt mal über das Original reden durfte, weil der toppt diese 5 Punkte definitiv, weil das ist ein guter.
Mhm.
Ja, schauen wir. Vielleicht hat Snake ja Bock, uns da an die Sequels noch reinzuschauen.
Wie lange ist der? Also hat der auch Längen zwischendurch?
106 Minuten. Nee. Längen hat er eigentlich nicht, weil eigentlich ständig irgendwas passiert.
Okay.
Also auf der Minusseite habe ich den Pathos, ich habe das Color Grading auf der Minusseite und ansonsten ist der schon cool und rund und kurzweilig.
Mhm. Ja, so in etwa habe ich das auch in Erinnerung.
Cool. Na dann schauen wir mal. An Punkten kannst du es wahrscheinlich noch nicht mehr widerspiegeln.
Nee, nein, müsste ich nochmal sehen.
Zu lange her. Dann kommen wir zu den restlichen Punkten. IMDb ist bei 8,0. Was sehr gut ist, wer ihn nicht so gut fand, ist wohl die feinen Herren von der Kritik, weil der Metascore ist bei 59, das ist dann doch ein bisschen andere Seite.
Mhm.
Und Letterboxd ist mit einer 3,9 wieder recht gut dabei.
Mhm.
Ist genauso viel wie die Saat des Heiligen Feigenbaums, wie ich gerade gehört habe, weil da hast du auch 3,9 vorgelesen, Letterboxd, der hat genauso viel. Der Mann
aus
2008. Jetzt du.
Ich sag 8.
Das ist richtig. Das ist eine Punktlandung. Ich hatte ihn mit 3,5 Sternen bei Letterboxd gelockt und der hat von mir eine 7,5 gekriegt.
Hast du ihn aufgewertet?
Und ich habe ihn aufgewertet. Snake hat gesagt, komm, eine 8 geht doch da und du kriegst eine 8. Also ist fein. Wir haben ihn auch damals sofort vor so einer FIFA-Session haben wir uns halt irgendwie so mit 8 Leuten auf der Leinwand von so einem Kumpel da im Keller haben wir uns dann immer noch angeguckt und da fand ich den auch ganz cool so, aber jetzt auch nicht so, dass er mich jetzt komplett weggeblasen hat. Aber jetzt so alleine, ohne Ablenkung, ohne Labern und so, gebe ich ihm schon die 8 Punkte, die er für dich verdient hat. Also Snake, Mission accomplished. 8 Punkte für Ip Man. Schönen Gruß. Und weiter geht's.
Sehr schön. Ja, dann ich wieder mit...
Gute Laune, Kio.
Gute Laune. Ein Regisseur, den du nicht so magst.
Oh.
Haben wir jetzt auch hier bei Hermanns Festival festgestellt. Pedro Almodovar.
Mhm.
43 Credits und ich glaube, es gibt wenig Regisseure, die so viele Preise eingeheimst haben wie der Typ.
Mhm.
also jetzt vor allem mal weltweit, gar nicht mal so sehr bei den Oscars, weil ich glaube, da ist er gerade mal zweimal nominiert gewesen. Aber der macht recht viel und hat jetzt vor allem gefühlt in den letzten Jahren wieder mal so ein bisschen angezogen. Letzter Langfilm war Parallel Mothers, auch zweifach Oscar nominiert. Allerdings für die Schauspielerin und ich glaube Musik. Und sein nächster Film ist jetzt auch schon wieder in der Pre-Production. Also der ist eifrig. Hat das hier auch geschrieben, basierend auf einem Roman von Sigrid Nunes namens What Are You Going Through? Es ist ein recht kleiner Film, aber auch dieser Film hatte seine Premiere natürlich bei diesem Regisseur auf diversen Festivals. Zuerst in Venedig, hat dort auch zwei Preise gewonnen, einer davon den Goldenen Löwen. Mhm. So haben wir in letzter Zeit öfter mal, ne? Filme, die den Goldenen Löwen gewonnen haben.
Das stimmt.
Ja, und der ist jetzt gerade im Kino gestartet, am 24. Oktober, und er heißt The Room Next Door.
The Room Next Door,
okay. Eigentlich schon fast ein Zwei-Personen-Stück. Und Almodovars erster Langfilm auf Englisch. Mhm. Ja. Der hat das Drehbuch, nachdem er es geschrieben hatte, dann an Tilda Swinton geschickt und sie gefragt, was sie denn glaubt, wer ihre Partnerin in diesem Film spielen sollte. Und beide hatten die gleiche Schauspielerin im Kopf und so ist es Julianne Moore geworden. Und
das ist ein Zufall.
Die beiden, die passen auch wirklich gut zusammen und sind im gleichen Jahr geboren, beide Jahrgang 60, irgendwie nicht mal 4 Wochen auseinander. Also das passt schon alles ganz gut. Und weil die beiden spielen hier enge Freundinnen. Zumindest waren sie mal eng befreundet, weil Ingrid und Martha in den Namen, also Julianne Moore ist Ingrid und Martha ist Tilda Swinton, die waren in ihrer Jugend eben sehr eng, haben für die gleiche Zeitung gearbeitet. Mhm. Ich meine, es war in New York auch sogar ein renommiertes Ding. Jedenfalls ist nicht wichtig. Die haben sich dann halt nach dieser gemeinsamen Arbeit dort so ein bisschen aus den Augen und aus den Ohren verloren. Ingrid ist Autorin geworden und Martha Kriegsreporterin. So, das heißt, die war permanent in irgendwelchen Kriegen unterwegs und die haben sich wohl zwischendurch immer wieder mal gehört, aber dann halt auch jahrelang nicht und so. Also sind beim besten Willen nicht mehr die Freundin, die sie waren. Jetzt steigt die Handlung ein, als Ingrid gerade eine Bücher unterzeichnet. Die ist da in so einer Bücherei, wo Fans von ihr aufgereiht mit den Büchern stehen. Und sie eben gerade ihr neues Buch veröffentlicht hat, was sie jetzt signiert. Und plötzlich steht eben eine Freundin vor ihr, die sie lange nicht gesehen hat. Und dann reden die miteinander und dann sagt diese Freundin, aber hast du das mit Martha mitbekommen? Und also beziehungsweise sie erzählt von Marthas Krankheit und Ingrid ist so wie, Moment mal, Martha ist krank. Und so erfahren wir eben, dass sie das nicht mitbekommen hat, dass Martha jetzt todeskrank ist und in einer Klinik liegt und dort behandelt wird. Und das wohl alles echt nicht gut aussieht. Also geht Ingrid da vorbei. Jetzt sehen sie sich also wieder, wenn auch eben in einer ziemlich ätzenden Situation, aber trotzdem freut sich Martha, dass jetzt irgendwie ihre alte Freundin nach so vielen Jahren wieder vor ihr steht und die so ein bisschen wieder da anknüpfen kann. So, und aus diesem neuen Kontakt entsteht jetzt eine Situation, die an eine Bitte gekoppelt ist, wo ich nicht weiß, ob ich das verraten soll, weil das wahrscheinlich schon eine Art Spoiler wäre. Und ich habe mal geguckt, also in der Inhaltsangabe auf IMDb steht das auch nicht, sondern steht eben nur, dass sie sich eben jahrelang nicht gesehen haben und sich dann in einer süßen, aber seltsamen Situationen oder eine extrem, aber seltsam süßen Situation wiederfinden. Mhm. Aber das ist jetzt halt, also Martha bittet Ingrid um eine Sache und das wirft eine moralische Frage auf, mit der sich die beiden dann fortan den Rest des Films beschäftigen.
Möchte sie sich umoperieren lassen? Das hatten wir doch. Ist das ein Remake von Emilia Perez?
Das ist nicht Emilia Perez, nein, es geht um andere Dinge.
Aber ist das denn die Prämisse des Films, also der Punkt, den du jetzt nicht verraten willst? Weil so klingt es natürlich jetzt so, okay.
Ja, ja, also, eben, wie gesagt, diese moralische Frage, die das aufwirft, die ist eigentlich die Prämisse des Films, aber wäre halt auch schon ein kleiner Spoiler, weil der Film, also geht eine Stunde 47 Und trotzdem wird erstmal etabliert eben die beiden und so, aber es kommt dann schon relativ früh. Nur ich habe jetzt eben geguckt und irgendwie steht es in den meisten Inhaltsangaben nicht drin.
Dann wirst du den Leuten wahrscheinlich auch abraten, irgendwie Trailer zu gucken oder ähnliches, wenn du sagst, dass das schon so ein Aha-Moment ist.
Ja,
oder sich zu informieren über die Story. Ja. Okay.
Auf jeden.
Nicht unwichtig.
Ja. Mhm. Jetzt haben die beiden auch noch einen gemeinsamen Freund von damals, mit dem Ingrid in Kontakt geblieben ist, weil die auch, das ist tatsächlich ein Freund, also ein Boyfriend, den sie sich beide teilten, so, also nacheinander. Die waren also beide mal kurz mit dem zusammen. Dieser Herr, Damien Cunningham, wird von John Turturro gespielt.
Oh.
Der hat dann also noch eine, aber relativ kleine Nebenrolle, weil im Fokus sind hier wirklich die Gespräche zwischen Julianne Moore und Tilda Swinton.
Mhm.
In den Figuren. Ja, vielleicht auch noch erwähnenswert, dass hier Esther wahrscheinlich McGregor auftaucht, Tochter von Ewan.
Mhm.
Und da habe ich mal nachgeguckt, die hat ja 4 Geschwister. Und weil irgendwie Ewan McGregor ist da, war da recht aktiv. Also der
Sternzeichen Karnickel.
Der war ja bis, ich glaube, vorletztes Jahr dann noch mit seiner damaligen Frau verheiratet, mit der er eben schon irgendwie 4 oder 5 Kinder hat. Und jetzt hat er ja Mary Elizabeth Winstead und mit der hat er auch schon irgendwie ein Kind.
Okay.
Also
McGregor, lässt da nichts anbrennen,
der McGregor-Clan, der ist am Start.
Mhm.
Ja. Und sie ist im Jahrgang 2001 und die habe ich jetzt schon in, ich glaube, schon die 2. oder 3. Produktion, in der ich die sehe.
Okay.
Ja, also da und kommt Nachschub.
Ist talentiert, ähnlich wie ihr Vater, oder?
Ja, also so weit ging es hier nicht, dass man das beurteilen könnte.
Mhm, Aber wir halten ja schon eine Menge von dem Herrn.
Ja. Naja, wird mal spannend zu sehen, was da vererbt wurde. Ja, und das ist ein wirklich kleiner Film, der sich halt mit einer zentralen Frage beschäftigt und wie du damit umgehst. Und das ist natürlich komplett getragen von den beiden Schauspielerinnen hier.
Mhm.
Die sind beide toll. Aber trotzdem ist das kein aufregender Film, der dich jetzt Mörder mitnimmt oder so. Aber ja, ist halt die beiden im Fokus.
Ja, wie du gerade sagst, das ist ja so bei 2-Personen-Stücken oder so Kammerspielen besteht ja auch immer die Gefahr, dass das so ins etwas Langweilige kippt oder etwas zäh wird. Ist das hier der Fall oder
Nein. Kommt
man eigentlich gut durch?
Gerade auch, würde ich sagen, für Almodovar-Verhältnisse ist das wirklich wenig langweilig.
Mhm.
Und also der Film kommt die ganze Zeit voran. Es tritt selten auf der Stelle. Es gibt so ein Zeitfenster, in dem sich das abspielt und innerhalb dessen kommt er auch immer wirklich vorwärts. Und ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, der hat das Thema dann irgendwie zu sehr in die Länge gezogen oder ausgeschlachtet über den Punkt, wo es gut wäre, hinweg, sondern tatsächlich bricht er sogar an einem Punkt ab dann, also Ende des Films ist an einem Punkt, wo ich dachte, okay, hätte man sogar noch einen Ticken weiter erzählen können.
Mhm.
Insofern, ja, nee, also keine Längen und kommt mir damit halt auch nicht zu lang vor. Aber trotzdem halt natürlich eine ruhige Erzählweise. Ne? Das muss ja nicht gleich heißen, dass es dann mörderdynamisch ist. Was ganz irgendwie so ein nettes Detail, was mir voll aufgefallen ist, weil er eben, er hat ruhige Momente. Nahezu alle Zimmer oder so die Sets, in denen sich das hier abspielt, haben irgendeine Primärfarbe recht präsent platziert im Bild. Sei es über eine Lampe oder ein Kissen oder eine Decke, die irgendwo über der Couch liegt oder ein Kleidungsstück von einer der beiden, so ist dann entweder irgendwie rot, blau, gelb. Also okay. So diese Primärfarben sind irgendwie sehr präsent hier. Das ist also so, dass es mir aufgefallen ist. Fand ich irgendwie ganz cool.
Mhm.
Vor allem, weil du ja eigentlich ein vermeintlich bedrückendes Thema hast. Und dann hast du aber eben so sehr präsent diese Primärfarben immer wieder. Irgendwie hat das für mich die Sache aufgelockert. Ich weiß auch nicht, ob es damit zu tun hat, aber es ist mir zumindest aufgefallen.
Mhm.
Ja, und das ist, glaube ich, auch schon alles, was ich jetzt zu The Room Next Door sagen kann. Sonst müssten wir spoilern.
Na, dann lassen wir es doch dabei.
Ja, dann Punkte. 6,9 auf IMDb. Metascore ist bei 70. Letterboxd 3,6.
Ich sag mal 7.
7 ist richtig. Siehst du? War einfach.
ist so lustig, ich wusste, dass du dich amüsierst drüber, wenn ich sage, nimm und du triffst was einfach.
Tilly.
Habe ich vorhin nicht gesagt.
Hast du nicht gesagt?
Nee.
Respekt.
You're the shit, you're the shit, you're the shit.
Ach so, vorhin hattest du auch noch keine Punktlandung, lag wahrscheinlich. Ach so. Ja.
Ja, guck mal, wie einfach jetzt der letzte wird.
Oh je, je.
Das wird
ja,
immer lustig.
Du, ich hab's ja prognostiziert, ne? Also hier, das ist jetzt die natürlich Wildcard. Vollste Bereitschaft, komplett daneben zu liegen. Mhm. Ja, und ich muss sowieso vorab mal Fragen stellen. Aber ich glaube, du musst anfangen mit Tippen, weil ich glaube, ich habe bei Halloween 3 angefangen.
Ich tippe dir auf eine 7.
Mhm.
Das ist ja doch was üblich für was übrig für primitiven Humor.
So, so.
Ja.
Ja, ich muss natürlich vorweg fragen, wie du dahingehend aufgestellt warst. Also hast du damals die Serie geguckt, den ersten Film, gegebenenfalls diesen sogar schon mal, oder wie bist du da?
Ich kenne erstaunlich viele Zitate aus der Serie und aus dem ersten Film, ohne dass ich jemals was davon gesehen habe.
Okay.
Weil in meinem Umkreis oder in unserer Pokerrunde, mein Bruder zum Beispiel ist großer Fan der Reihe und ich habe auch eine Zeit lang gar nicht geschnallt, was das heißt, wenn er sagt so, ob du behindert bist, habe ich gefragt und ist Junge und so und dann habe ich erst geschnallt, okay, irgendwann ist es der Rede von New Kids und so. Aber gesehen habe ich es nie.
Okay.
Das ist jetzt meine erste Berührung filmisch.
Mhm. Siehst du, und das macht es so schwer, weil...
Ich habe mir eingebildet tatsächlich, dass ich den ersten Teil gesehen habe, aber das ist jetzt wieder einer von denen, habe ich geguckt bei Letterboxd. Nee,
das, ist ja, das ist nämlich jetzt auch wieder so die Sorte Comedy, die halt, je nachdem wann die dich erwischt hat, schon irgendwie so Kreise gezogen haben kann, dass das da halt auch tatsächlich dann eben im Sprachgebrauch gelandet ist und so, weißt du, so wie Ali G und so, dass da einfach so bekloppte Dinger dabei sind, sowohl sprachlich als auch halt vielleicht mit Mannerismen und Co., dass das dann eben so zitierfähig ist, dass es zwangsläufig irgendwie bei einem landet. Und
hast du alles verfolgt? Also auch die Serie damals und so?
Ich habe zumindest, also ich habe auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich alles gesehen habe, weil ich glaube, es waren 27 Episoden, da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass ich die nicht gesehen habe. Aber die waren ja auch immer nur so ganz kurz.
Okay.
Aber da habe ich schon einiges von gesehen. Und dann den ersten Film und zweiten Film. Und ja, ich habe das...
Das ist jetzt quasi ein Rewatch vom zweiten Teil. Okay. Ja.
Und deswegen, wenn du jetzt so gar keine Berührungspunkte gehabt hättest bis dahin, wobei das, ich merke gerade, dass mir das auch nicht hilft, weil ich mir jetzt natürlich einbilde, wenn du das damals mitbekommen hast, warum hattest du da nicht Bock, das zu sehen? Fandst du das unter Umständen damals schon doof? Ja, und so weiter.
Berechtigte Frage.
Ja, eben. So, pass auf. Ich sag mal ganz mutig, weil ich muss mich so ein bisschen für eine Richtung entscheiden, ne? Also kann natürlich sein, dass du das wirklich alles total bodenlos scheiße findest und pubertärer Bullshit. Aber das hat für mich auf jeden Fall auch das Potenzial, weil hier dann doch das ein oder andere Filmzitat drin ist und bei so ein paar Sachen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass du das so gar nicht lustig findest. Und deswegen, ich sage jetzt mal ganz mutig, 6,5.
Mhm. Da waren Filmzitate drin, echt, ja?
Oh mein Gott, das geht ja gut los.
Habe ich die?
Ich sehe, das wird schon wieder so ein MacGruber-Szenario.
Ich habe gerade bei dem Film, bei der Aussage habe ich gerade überlegt, welche Filmzitate du hier drin gesehen hast oder welche ich verpasst habe. Fällt mir jetzt ad hoc nichts ein.
Okay.
Aber gut, wir werden sehen.
Da ist ein Bus, der von Zombies umringt wird, Digga, und dann klettern Leute auf den Bus und so. Willst du mir nicht erzählen, dass du das...
Ach so! Ja gut, das ist ja für mich die Prämisse. Also das ist ja für mich so,
okay.
Für mich ist es ja so die prollige niederländische Version von Shaun of the Dead und so und weißt du, und ähnlichen Szenarien. Insofern, okay, das ist ja schon kein Zitat, das ist ja schon fast ein Remake.
Okay, gut.
Aber ja, New Kids Nitro oder Nitro für Atom Bomb. Ja, die Österreicher sind ja bekannt für ihr humoristisches Gemüt und der hat uns hier diesen Film in den Ring geworfen.
Ja.
Ein holländischer Film.
Mhm.
Alter, und hast du ihn auch auf Deutsch gesehen?
Ja, war doch die Ansage, ne?
Genau, ja. Ich habe ihn auch auf Deutsch gesehen und dazu muss man sagen, er ist von den Originalschauspielern, also von den Holländern, halt auf Deutsch synchronisiert worden. Und ich habe definitiv Untertitel gebraucht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ein paar von denen habe ich nach 10 Minuten überhaupt nicht verstanden. Naja. Und dachte so, okay, ich brauche Untertitel.
Ich habe mir sowieso Untertitel angemacht, weil ich wissen wollte, wie die mit den Untertiteln umgehen, da in dem Kontext. Und bei manchen Leuten war es auf jeden Fall hilfreich.
Oder?
Ja, naja, klar.
Sehe ich auch so, ja. Sind da nicht alle Rudi Carrell und Marijke Amado?
Oh Mann. Ja, oh fuck, wie kommen wir hier durch, ohne gecancelt zu werden im Anschluss? Das ist doch nahezu unmöglich, oder?
Ist schwierig, ja. Na gut, wir probieren das mal.
Mhm.
Junge.
Junge.
Ja, dann, ich habe ja schon gesagt, du bist ja hier der Mann für anspruchsvolle Zusammenfassung der Handlung. Insofern würde ich sagen, mach du New Kids Nitro.
So ein Quatsch. Ich finde, gerade weil es hier um die ganzen holländischen Namen und Begriffe geht, solltest du das machen.
Alter. Ich habe die die Gebiete und so und das die Rahmenhandlung habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Insofern, das wäre schon arg gefreestylt.
Okay, ja gut. Also ich kann es auch nur freestylen, weil das, was auf IMDb und Co. steht, da ist jetzt auch nicht viel drin, außer dass die Jungs in großen Kampf mit dem gegnerischen Dorf verwickelt werden und dann Zombie-Epidemie ausbricht.
Das ist aber auch ein kleiner Spoiler hier mit der Zombie-Epidemie. Sieht man ja erstmal nicht kommen, auf jeden Fall.
Nee.
Dass das in dieses Genre dann fällt.
Steht halt so in der Inhaltsangabe. Ja. Finde ich aber auch. Wir haben es tricky.
Na gut.
Ja, also es geht um die New Kids. Wer das noch nicht mitbekommen hat, das sind eben, fing an mit New Kids on the Block, der Serie.
Hm.
Da gab es 3 Staffeln, die lief von 2007 bis 2011. Dann kam direkt New Kids Turbo und dann dieser hier. Ja, alles recht dicht aufeinander. Und Regie und auch vor der Kamera sind 2 Jungs namens Stephen Haas und Flip van der Kool. Was ein Name, Alter.
Keine Ahnung.
Großartig, ja. Und die beiden plus ein Bruder von Steffen und noch 2 andere Jungs sind diese New Kids. Und das ist
die gleiche Kombo, die New Kids Turbo zum Beispiel gemacht hat, den ersten Teil.
Und ja, so. Ja, genau. Mhm. Das ist immer die gleiche Belegschaft. Und das sind dann in den Figuren Richard, Gary, Robbie, Rickard und Barry. Und die sind halt unterschiedlich. Also ganz vorne definitiv Richard, der halt immer die Ansagen macht und eigentlich auch so die treibende Kraft ist. Gary ist wiederum eher einer von der Sorte, der ist ein bisschen der Clown der Truppe. Mhm. Der versucht dann auch schon immer so peinliche Stunts, um auf sich aufmerksam zu machen. Robbie wiederum ist eher einfach immer nur stumm dabei und Rickard ebenso und Barry ist eigentlich der coolste der Truppe, ey. Oder? Mhm. Ja, ich fand...
Der auffälligste auf jeden Fall.
Der auffälligste?
Naja, nee, stimmt schon, ja. Nee, der auffälligste vielleicht nicht,
aber... ist schon Richard.
Ja, ja, ist schon richtig.
Ja.
Aber ja, klar.
Und jetzt sind diese Trupps, also diese Jungs, halt dieser Trupp aus Maskantje und dann gibt's ein gegnerisches Dorf. Wie heißt das noch? Scheindel?
Ja, Schindel, ja. Schindel. Genau, Schindel.
Und die haben eine ähnliche Spezialistentruppe zusammengestellt und gegen die geht's jetzt natürlich. Und da ist der Anführer allen voran Dave.
Samples incoming.
Oh mein Gott, auf jeden Fall. Da müssen wir noch eine Menge Stoff rausschneiden. Das bietet sich so an. Ja, weil Dave ist, der ist mit einer sehr kurzen Zündschnur unterwegs. Hat immer Deborah dabei, seine Freundin.
Hochschwanger.
Hochschwanger, biertrinkend, 24-7. Wenn sie nicht gerade seinen Schwanz im Mund hat, hat sie eine Bierflasche dran.
Mhm.
Und das ist dann ausgerechnet auch noch die Dame, in die sich Rickard so ein bisschen verliebt.
Mhm.
Ein bisschen ist gut, der ist schockverliebt.
Allerdings.
Ja, und Dave, der lässt sich halt immer sehr schnell auf die Palme bringen und Richard stachelt den dann auch hoch und so kommt es natürlich immer zu Auseinandersetzungen und zu Wettbewerben, wie irgendwelchen Wettrennen gegeneinander, die sie fahren und der Deal ist immer, ich krieg deinen Manta oder du kriegst meinen und wir werden lassen uns nie wieder in eurem Dorf blicken und so weiter. Das ist so ein bisschen das Werner-Ding.
Mhm.
Ja. Und jetzt gibt's eben ein neues Problem. Neben dieser Truppe aus dem anderen Dorf bricht jetzt nämlich in Friesland die Zombie-Epidemie aus. Und Friesland wird hier sowieso als das absolute Hinterland dargestellt.
Fanden die Friesen nicht so lustig.
Komisch. Ja, Und scheinbar gab es da halt auch schon den Ansatz, dass man über die Zombies so ein bisschen die Friesen repräsentiert. Dort bricht dann eben diese Epidemie aus und dann werden von der Regierung irgendwann die New Kids geholt, um dagegen anzugehen. Und Richard ist da schwer motiviert, weil seine Mutter ist da mit involviert in diese Zombie-Epidemie. Mhm. Aber steckt da halt mittendrin, weil sie da mit so einer Bustour unterwegs ist und dann muss natürlich die Mutter gerettet werden. Ja. Und dann zieht unsere Truppe hier los.
Ja.
Und davor gibt es halt unzählige Dinger eben mit Dave und Autos und Bier trinken und so ein paar Waffen noch. Und ich meine, der Film steigt schon damit ein. Also eigentlich ist das so ein bisschen Film im Film mäßig aufgezogen. Wir sehen halt zwei so Jungs, die ins Kino gehen, um sich New Kids Nitro anzugucken. Und dann fängt der Film mit einer Szene an, wo ein Junge auf die New Kids trifft und die blöd anmacht und sagt, ja, was soll denn das jetzt hier, ein neuer Film und so. So, was wollt ihr denn? Ihr macht doch eh immer nur den gleichen Scheiß und die gleichen Witze und so. Und das, dafür soll ich ins Kino gehen und das soll ich lustig finden oder was? Hahaha. Ha, ha. Und die Nummer wird ja auch schon entsprechend selbstironisch aufgelöst. Also ich finde sowieso der ganze Ansatz, man merkt halt schon, dass die mit dem, was sie machen und auch mit den Fans, die das feiern, schon sehr selbstironisch umgehen. Was ich halt sehr sympathisch finde.
Ja, das merkt man definitiv.
Ja, und es hat dann eben schon auch, finde ich, immer wieder so ein paar Comedy-Momente zur Folge, die du halt nicht hundertprozentig kommen siehst. Andere siehst du halt komplett kommen und kriegst dann aber auch irgendwie das, was du erwartest. Ich finde, die haben auch eine ganze Palette an Running Gags, die über weite Strecken funktionieren.
Mhm.
So, also das Ding mit dem Polizisten, der, wenn der halt immer dazu geholt wird, sondern wenn der angefahren kommt, ich fand's jedes Mal lustig,
Auto,
Alter.
Verliert, ja.
Ja. Wie er jedes Mal sein Auto schrottet, Alter, das fand ich jedes Mal lustig. Und deswegen, ich war schon echt überrascht, weil ich habe das damals so hart gefeiert. Und ich war echt überrascht, wie vieles davon mich echt noch zum Lachen bringt, Alter. Das ist schon, der ist, ich finde, echt gut gealtert.
So. Okay.
Also ja, auch wenn, also du kannst wahrscheinlich 80% der Witze, wie sie hier drin sind, so nicht mehr machen heute.
Mhm.
Aber sorry, es ist immer noch lustig.
Sorry.
Ich kann nichts davon zitieren, weil, wie gesagt, wir würden wahrscheinlich sofort gecancelt, aber Alter, die Jungs haben einfach meinen Humor. Also ich finde eben auch gerade dieses Selbstironische daran und dieses Ding auch, weißt du, weil mit der Szene, mit der der einsteigt, ist ja auch so ein bisschen die Erkenntnis für, eigentlich sind die Figuren absolute One-Trick-Ponys.
Hm.
Weil es halt Assis mit Fokuhilas sind, die biertrinkend in der Gegend rumstehen und blöd rummachen.
Und sich gegenseitig anschreien, ja.
Und deswegen dieses Bewusstsein dafür, wir kriegen damit keinen Film gefüllt. So, macht euch mal keine Sorgen. Wir versuchen, wenn auch eine sehr wilde, aber halt noch eine andere Geschichte zu erzählen.
Hm.
Das finde ich halt irgendwie cool als Ansatz. So, und das rechne ich denen hoch an. Weil sonst hätte es halt auch echt Murder Lame werden können.
Ja, ja, klar.
Und allein, also ich habe den damals schon ein paar Mal gesehen und jetzt wieder und dass der immer noch funktioniert, spricht, finde ich, schon sehr für den Film.
Paar Mal sogar, okay.
Naja.
Oh je.
Ich habe das damals hart gefeiert.
So gleich, okay.
Ja, auf jeden, Alter. Die Jungs fand ich super lustig. Ist genauso wie mit halt Ali G. Also das hat einen ähnlichen Verlauf genommen, ne? So mit erst diese Serie und dann die Filme und so. Und das war so ein bisschen dann die holländische Variante davon.
Mhm.
Und ich will auch unbedingt die neuen Sachen von denen sehen, Alter. Da habe ich mir jetzt schon mal auf die Suche gemacht, weil, also hier der Bruder von Stephen Haas, der den Gary spielt, ne, Tim Haas.
Mhm.
Die haben ja auch einen neuen Film gemacht, namens Low Budget Stuntman. Also Ron Gossens heißt der, Low Budget Stuntman.
Mhm.
Weil der hier die ganze Zeit versucht, diesen Rückwärtssalto zu machen und
das
sich
fand ich,
immer
das fand ich tatsächlich sehr witzig, weil er völlig random,
das lustig finde.
Weil er völlig random immer so eine Flickflacks macht und so, aber ständig auf der Fresse landet.
Ja, er versucht halt so einen Rückwärtssalto und es geht immer schief. Ja.
Ja.
Und der spielt diesen Low-Budget-Stuntman.
Mhm.
Und deswegen, das könnte schon hart lustig sein.
Naja, das würde deine europäische Filmpreisserie gerade ein bisschen auflockern.
Auf jeden Fall.
Okay.
Ja, den werde ich mir angucken.
Mach das.
Das klingt vielversprechend. Ja, und hast du gesehen, ist das aktuellste Projekt von denen? Weil die haben dieses Jahr ja auch einen Film rausgebracht.
Nee.
Die haben einen Film namens Crazy House gemacht.
Mhm.
Erster englischsprachiger Film, wo Nick Frost die Hauptrolle spielt.
Ach, okay.
Ja. Das klingt auch wieder nach einem recht wilden Szenario, aber das weiß ich nicht, ob das dann auch noch funktioniert.
Erst Almodovars erster englischsprachiger Film und jetzt hier die Jungs von New Kids.
Mhm. Mhm. Ja, und sowieso, also die beiden eben, die hier Barry und Robbie spielen, das ist eben das Regieduo und deswegen, das ist jetzt auch hier nicht so, da hat sich halt eine Truppe zusammengewürfelt und haben das gemacht und dann war das so eintagsfliegenmäßig ein Erfolg und dann nie wieder, sondern fast alle von denen, also bis auf den, der Rickard spielt, der hat 11 Credits, was jetzt auch nicht nichts ist, aber ansonsten sind alles wirklich gut arbeitende Leute. Mhm. Also Hoop Smits, der den Richard spielt, der hat 81 Credits, Alter. Der dreht wirklich viel, genauso wie ausgerechnet der Typ, der Dave spielt. Mhm. Das ist richtig gut beschäftigter Schauspieler, Alter. Auch die Deborah und so, also das sind alles ernstzunehmende,
Shakespeare-Company, gut
arbeitende Schauspieler. Ja, also gerade die Deborah spielt, ich habe mal geguckt, die hat aktuell sogar einen Schauspielpreis für so einen Kurzfilm gewonnen und so. Also
krass.
Ja, das ist deswegen, das sind schon gute Leute hier.
Ja gut, das hat man ja in Deutschland auch so, weißt du, dass du wirklich gestandene Schauspieler hast und dann machen die mal irgendwie bei Voll Normal mit oder irgendwie bei diesem Ballermann 6 und so, weißt du, dass ja auch teilweise wirklich gute Schauspieler, die da aufgetaucht sind.
Ja, aber eben nur in so Gastauftritten.
Oft, ja, im Hauptcast eher selten, das stimmt, aber.
Also gut, Hilmi Sözer hatte schon auch eine Karriere darüber hinaus, jetzt über die Tom Gerhardt-Filme.
Ist halt eine andere Zielgruppe, so. Ist halt, weißt du, so einerseits so.
Nee, ich glaube, das ist genau die gleiche Zielgruppe.
Nein, ich meine so, du hast einerseits die Zielgruppe, wo du halt anspruchsvoll mit drehst, weißt du, wo du dann als Schauspieler die zeigst und dann hast du aber wieder so ein bisschen was für
dich. Also, so ein Anarcho-Scheiß gibt's in Deutschland ja eh nicht wirklich.
Nicht mehr, aber ich denke, das sind schon ein paar Filme vergleichbar mit, oder?
Ja, aber also eben.
Gerade so Helge Schneider und so, ist schon auch so ein Gaga-Humor, den man mag oder nicht mag, aber ist natürlich nicht so prollig wie hier.
Ja, und da hast du entweder absolute No-Names, von denen du dann auch außerhalb des Helge Schneider-Universums nie wieder was gehört oder gesehen hast. Und dann halt eben vereinzelt so, das muss man ja fast schon Cameo nennen, wenn bei dem ein prominentes Gesicht auftaucht. Und das meine ich, das sind aber hier Leute, die wurden Leute zusammengecastet, also klar entstand es auch aus diesem Freundeskreis raus, aber dass die halt alle unabhängig voneinander funktionierende Karrieren haben, finde ich schon gut.
Ja, auf jeden Fall, ist cool.
Ja, hat 2,5 Millionen gekostet, weil also tatsächlich sieht man an der einen oder anderen Stelle, dass das Ding nicht gratis war.
Mhm.
Und hat fast 9,5 Millionen eingespielt und wie eben auch schon der erste New Kids Film, war das ein großer Erfolg für holländische Verhältnisse.
Mhm.
Es sei ihnen gegönnt. Ja, sag mal was, wie fandst du das?
Ja, ich fürchte, ich kann ein bisschen Entwarnung geben. Das geht nicht in die MacGruber-Richtung, sondern ich fand tatsächlich einiges witzig. Also es ist unterm Strich jetzt nicht mein Humor, so weißt du, es ist schon sehr prollig und sehr primitiv. Aber ich bin dann doch beeindruckt von dem Production Value, Alter, des Films, von den Schnitten, von den Stunts, von den Explosionen, weißt du, es wird ja jemand auch wiederholt umgefahren. Und wie das dann inszeniert ist, weißt du, durch diesen Schnitt und dieses Umfahren, das sieht einfach geil aus so. Also wo ich dann denke so, Alter, okay, das hätte ein viel höher budgetierter Film nicht drehen können, weißt du, und das hätte genauso gut ausgesehen.
Ja.
Das fand ich schon geil und der hat halt einige Momente, die halt schon meinen Humor getroffen haben, weißt du, also ich finde halt diesen, ja, wo Robbie halt irgendwie versucht, diese Salty zu machen, weißt du, und dann ständig daran scheitert, oder ich find's auch super lustig, wie Dave sich halt an einer Stelle telefoniert, wieder so mit seinen Antagonisten, mit seinen Angstgegnern, und sich dann so aufregt, dass einfach mal Deborah ans Gesicht spritzt in diesem Moment, so, weißt du, so, also in diesem hitzigen Moment, so, in der Diskussion am Telefon, weißt du, das ist dann so seine Reaktion, dass er halt gerade kommt und so, und sie dann voll gespritzt wird, das ist so, weißt du, also das fand ich schon extrem lustig, da habe ich auf jeden Fall, da habe ich gut
witzig, gedacht. Siehst du, ich hätte fast Strichlisten geführt, weil ich dann doch fest davon ausgegangen bin, dass hier so alle sperma-bezogenen Witze bei dir eher auf der Negativseite landen.
Nee, den finde ich schon witzig, weil es so absurd ist, in welchem Moment er gekommen ist. Und auch so, weißt du, dass er sich auch in sie verguckt von diesem einen Auto in dem anderen Auto, während sie halt gerade so wieder hochkommt vom Blowjob und noch so das Sperma im Gesicht hat, das ist schon super witzig, weißt du, weil sie halt auch so total verliebt anguckt, mit dem Sperma im Gesicht von einem anderen Typen, Alter, gerade in diesem Moment.
Ja.
Also,
überrascht mich. Hätte ich nicht gedacht, dass
es ist das Gegenteil von Romantik. Insofern, das hat schon bei mir gepunktet.
Aha.
Aber es gibt natürlich auch andere Witze, die finde ich halt ein bisschen drüber oder haben mich halt maximal so ein müdes Zucken im Mundwinkel irgendwie hervorgerufen. Aber ist ja auch eine krasse Quote, ist ja auch eine krasse Frequenz, wie dieser Film hier die Gags rausballert und das prollige Gehabe. Insofern kann ja nicht alles irgendwie fruchten. Aber insgesamt war ich dann doch überrascht, was für ein Fass der aufmacht und dann auch, dass der plötzlich so ein Zombie-Szenario halt irgendwie, weißt du, die Büchse der Pandora dann aufmacht, wo ich dachte, okay, die trauen sich was, Alter. Jetzt wird sich auf einmal zum niederländischen Shaun of the Dead, Alter. Voll krass. Mhm. Und dann wird nochmal geballert und da gibt's irgendwie Action und fliegende Köpfe, wo ich denke, Alter, okay, jetzt gehen die komplett irgendwie Havoc. Also,
ja, ich hab's sehr gefeiert.
Schon ganz witzig, ja.
War echt überrascht, wie lustig das noch ist. Mhm. Also früher hätte ich den Film auch wirklich mit allem verteidigt, was ich hab.
Okay.
Mir ist vollkommen bewusst, dass da sehr vieles nicht mehr zeitgemäß ist, aber ja, also sorry, sogar dieses Ding mit dem der Running Gag, dass sich dann bei Rick halt immer der gleiche Typ wieder ins Auto setzt mit seinem Helm.
Ja. Und der dann noch mal wegrennt. Einfach so völlig random. Ja. Das fand ich auch witzig tatsächlich, der Typ.
Ja.
Ja.
Okay, das freut mich ja, ey. Das klingt dann ja versöhnlich von deiner
Versöhnlich Seite. Trifft's auf jeden Fall, ja. Ist jetzt für mich keiner von meinen Lieblingskomödien, wo ich jetzt sagen würde, den würde ich verteidigen oder den muss ich mir jetzt ins Regal stellen. Aber ich bin dann doch überrascht, dass ich hier einigermaßen gut durchkommen bin und schon an der einen oder anderen Stelle Spaß hatte. Dazu ist ja auch recht kurzweilig mit den 77 Minuten.
Ja, eben. Also finde ich halt auch.
Geht ja auch schnell vorbei. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so krass gehypt bin, dass ich mir jetzt eine Serie angucken müsste oder jetzt unbedingt den ersten Teil sehen. Wobei Adam Bob ja meint, dass der zweite tatsächlich besser ist als der erste.
Ja, finde ich auch.
Keine Ahnung, siehst du auch so. Mhm. Bin jetzt nicht der große New Kids-Fan geworden, aber ich verstehe schon, dass der zitierwürdig ist und dass da so ein paar Dosen Bier auf jeden Fall noch besser funktioniert und in so einer Partytruppe auf jeden Fall witzig sein kann. Das kann ich bei dem nachvollziehen, mehr als bei anderen Filmen.
Naja, das ist mal ein Film, wenn du den in einer größeren Runde guckst. Ja. Find's halt jeden Scheiß witzig. Ja.
Auf jeden Fall, Junge.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, den nochmal zu gucken.
Alright. Siehst du, Adam Bomb, hast du Lee wieder glücklich gemacht mit diesen primitiven Comedies, ja?
Ja, schlimm.
Wünsche mir mal wieder einen Slasher her von euch.
Hatten wir ja gar keine in letzter Zeit.
Nee, hatten wir wenig. Hatten wir viel zu wenig. So.
Ja, von wegen.
Kann man auch außerhalb von Halloween übrigens gucken.
Ach was.
Alright.
So, Punkte.
Ja.
6,0 auf IMDb.
Nicht mal Metascore.
Absurderweise hat dieser Film keinen Metascore.
Das hätte mich ja mal interessiert, wie die feinen Herren von der Kritik diesen Film hier bewerten. Das
hätte mich tatsächlich auch interessiert. Ja, passend zu den 6,0 hat er auf Letterboxd eine 3,0. Mhm. Wo bist du gelandet?
Das passt sehr gut zu meinen Punkten, also die 3,0 und die 6 bei IMDb, weil ich bin bei einer glatten 6.
Oh, das ist ja glimpflich verlaufen.
Ja, habe ich auch gedacht, dass ein ganz guter Tipp von dir war. Und du hättest mich auch auf eine 2 oder 1 tippen können, das wäre wahrscheinlich bei anderen Komödien in der Art, wäre das auch ein guter Tipp gewesen. In dem Fall hat sich dein Riecher bewahrheitet und die 6 ist es geworden.
Ja, geil.
Hast eine 6,5 getippt, oder? Mhm. Ja, dann warst du in der gleichen Area.
Ja, super.
Und ich war zu niedrig wahrscheinlich.
Ja, ich bin bei 8.
Bei der 8?
Mhm.
Okay. Habe ich 7,5 getippt oder 7?
7.
Na gut, das geht ja auch noch. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das Punkteraten ausgegangen ist und ob ich eventuell ein Remis geschafft habe.
Nein.
Ich habe kein Remis geschafft.
Nein, hast du nicht.
Scheiße.
Du bringst es jetzt auf 3,5 miese. Mhm. Und ich bin bei 2,5.
Schade, um einen Punkt.
Ja.
Stand 4:3, jetzt hat Lee den Monat mit einem 5:3 abgeschlossen, Mensch.
Ja, hatte ich auch wirklich Glück jetzt mit New Kids Nitro, dass ich da in der richtigen Ecke war, weil das hätte nur wirklich ganz anders ausgehen können.
Ja, Halloween war auch nicht so leicht. War auch ein ganz guter Tipp. Also, klar, hast du. Und dann die Nullrunde bei Ebenmann hat auch geholfen, also. Hast du wieder souverän zu Ende gebracht hier die Nummer.
Läuft.
Schauen wir mal, was der November bringt. Der November. Der bringt die Wende.
Ganz bestimmt.
Junge, der November.
Meinst du?
Ja, Mann, auf jeden Fall.
I don't even know what to tell you anymore. You're just not getting it.
Ich bin der hier.
You have the worst reflexes of all time.
Das bin ich.
Ja, wird Zeit, ein anderes Spiel zu spielen, oder?
Nee, wir machen das noch ein paar Runden.
Machen wir das noch, okay, gut.
Okay, gut, let's go.
Ja.
Gewinne ich halt noch 2 Jahre.
Ja, naja, außerdem, wenn wir da ein paar Gäste, Gästinnen und anderes, was wir da noch so haben.
Anderes wie Socks.
Ja, wollte ich jetzt so nicht sagen, aber stimmt schon.
Stimmt schon. Wollte ich so nicht sagen, aber stimmt schon. Nice.
Dann verändert das ja auch immer wieder so ein bisschen die Dynamik und dann kann ja alles passieren.
Nicht zu vergessen, dass wir ja, also ein meiner Punkte hat ja mein Avatar Dave rausgeholt, ja, mit seiner erstklassigen Nullrunde.
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen Faktor X, dass wenn wir diese gemischten Zusammenstellungen haben, dass da eventuell der eine oder andere Punkt flöten geht für dich.
Ja, hat funktioniert.
Schauen wir mal, ja. War ja knapp mit dem 4-3. Beziehungsweise jetzt vor der Episode, jetzt ist es noch 5-3 geworden. Aber ich hatte die Chance auszugleichen, dank Dave und dank eines Unentschiedens und dank eines Siegs, was ich eingefahren habe. Schauen wir mal, was der November so bringt mit den vielen Gastepisoden. Da haben wir wieder ein paar mehr. Hast recht.
Du bleibst zuversichtlich, das ist doch gut.
Na logisch.
Logisch.
Klar, Blick nach vorne. Ja. Man muss auch mal durch den Regen laufen, um den Regenbogen zu sehen.
Ja, manchmal ist die Regenzeit halt auch ein bisschen länger.
Irgendwie wusste ich, dass es kommt.
Ja. Was eine Einladung, ey. So wirklich. You know, I'm your best
friend when it suits you. So eine bist du
hier.
I know, cause I feel things very deeply.
Ja, sehr schön. Dann bringen wir die Folge zu Ende. Wir weisen noch auf Patreon und Steady hin, machen noch einen kleinen Werbeblock, weil da dürft ihr uns dann unterstützen monatlich, kriegt dafür Sonderepisoden, kriegt dafür besagte Filme in den Lostopf, die wir ziehen, wie vorhin gesehen.
Ja.
Auftragsfilme habt ihr und jeden Sonntag bringen wir um 18 Uhr eine Episode raus, die nur die Leute bei Patreon und Steady hören können. Also abseits des Fußvolkes, wer da Bock hat auf mehr Banausenstoff, gerne rein. Und selbst wenn ihr es nicht schafft, alles zu hören, habt ihr doch ein viel größeres Portfolio und eine viel größere Speisekarte, aus der ihr dann bestimmte Rezensionen picken könnt. Und wenn ihr dann auch Tabelleneinsicht habt, dann könnt ihr auch gezielt in bestimmte Rezensionen rein. Und so habt ihr das gesamte Menü.
Ja, und vor allem könnt ihr das ja auch monatlich kündigen. Also wenn ihr da sagt, ich habe keinen Bock auf Abokram, zumal wir würden auch einmalige Zahlungen nehmen, so ist nicht.
Nehmen wir auch, ja.
Aber
bei einer Jahreszahlung gibt es, glaube ich, immer noch Rabatt.
Das also stimmt, ja, natürlich. Ja, so lockt man natürlich dieses Volk.
Habt da schön Flatrate, ja, für ein Jahr und habt Ruhe.
Ja, weil ihr seht das vielleicht an anderen Leuten, das wird schwierig. Also wenn ihr das in einem Monat alles durchhören wollt, dann könnt ihr wenig anderes machen.
Das stimmt. Aber ey, was habt ihr denn sonst vor mit eurem Geld? So, ihr versäuft doch eh alles im nächsten Supermarkt und kauft euch da irgendwie billigen Fusel, da könnt ihr uns rüberschieben und dann kriegt ihr auch besseren Stoff.
So schätzt du unsere Hörer ein, dass die einen billigen Fusel kaufen?
80%. So Attenborn würde ich schon unter die 80% da eingliedern.
Ja, müssen wir vielleicht auch mal eine Erhebung machen. Mhm. Weil das ist mir halt als auch in Italien wieder aufgefallen, Alter, dass wir in Deutschland schon dieses Grundverständnis von wie viel Geld gebe ich für mein Essen aus oder meine Nahrungsmittel generell, dass das einfach ein ganz anderes ist. Also weißt du, es ist halt so viel selbstverständlicher, dass du in Italien irgendwie qualitativ bessere Sachen kaufst und das dann kosten die halt eben auch so. Wobei, ich war überrascht, ne? Also Preise sind deutlich günstiger, was so Essen gehen angeht,
echt, ja?
Also deutlich günstiger als in Berlin.
Okay, hätte ich auch nicht gedacht.
Also du kannst so easy mit 10 Euro pro Person, kannst du unter 10 Euro bleiben und hast gegessen und getrunken.
Das ist dann wohl das Gegenteil von Schottland, was Dennis da berichtet hat in der letzten Bastard-Episode.
Naja, also du kannst da natürlich auch die Freunde von uns, die sind so ganz blöd Touri-mäßig in einem Restaurant an einer sehr zentralen Lage gelandet,
ja,
und haben sich dann irgendwie auch noch eine weiße Trüffelpasta aufschwätzen lassen und haben für die dann halt 40 Euro bezahlt. Das geht natürlich auch.
Ist aber unglücklich. Ja, okay.
Aber ne, muss man nicht machen.
Ist natürlich klar, wenn du in so einer Altstadt bist oder in so einer Touri-Gegend, wo du so Sehenswürdigkeiten hast, dass das dann so die Touri-Fallen sind, so essensmäßig. Nein, sehr logisch.
Muss man halt ein bisschen aber ich meine, es gibt natürlich sehr viele Sehenswürdigkeiten in Rom, aber eben, wenn du nicht gerade in dieser absoluten Touri-Ecke bist, es gibt überall, das feiere ich halt auch so an Italien, überall diese ganz kleinen Restaurants und so, wo du dich dann einfach draußen auf der Straße irgendwie an so einen Tisch setzt und das geilste Essen kriegst, Alter, ich feiere das so hart.
Mhm. Siehst du, hat er die nochmal hier Reisetipps noch untergebracht.
Die Reisetipps, Rom. Das machen ist ein wir absoluter dann, Geheimtipp, Alter.
Machen wir dann Spin-off, wo er dann berichtet über die
Wobei, Orte. Wobei, ey, das ist ja das Ding. Nächstes Jahr, die haben tierisch Schiss, ne? Vom nächsten Jahr. Weil jetzt sind auch in aktuelles Rom übelste Baustelle so, weil die ganz viel nochmal irgendwie kurz fixen wollen bis nächstes Jahr, weil nächstes Jahr ist wieder ein großes Jubiläum.
Mhm.
Und dann pilgern da ganz viele hin, auch mit so einem christlichen Background, weil man da so ein bisschen alles resetten kann anscheinend. Also so die Christen wissen da wohl ein bisschen mehr drüber, aber ich habe mir das von einem erklären lassen, dass dann eben dann nächstes Jahr ist großes Jubiläum.
Mhm.
Und da erwarten die halt irgendwie 6 Millionen Leute und das wird alles nochmal viel, viel krasser.
Und deswegen ganzen Leute, die in Rom leben, haben tierisch Schiss und wollen eigentlich flüchten für das ganze nächste Jahr.
Oha.
Weil da halt wirklich viel erwartet wird. Und als ich da war, war ja nur der Marathon.
Mhm.
Und da war schon echt super viel los. Und deswegen, ich will gar nicht wissen, wie es da nächstes Jahr abgeht.
Da ist schon mal Bulle. Naja, gut. Steht ja erstmal kein Geburtstag an bei dir in Rom. Kannst ja nächstes Jahr einen Bogen drum machen.
Nö, ich meinte nur, weil du gerade von Reisetipps gesprochen hast. Mhm. Deswegen, also nächstes Jahr Rom soll man wohl besser auslassen. Ja.
Verstehe. Ja, wisst ihr Bescheid. Ich meine, der Dave war ja auch nicht so weit entfernt mit Sizilien. War der quasi direkt um die Ecke.
Na.
Ja, zumindest war die im gleichen Land.
Mhm.
Einigen wir uns darauf.
Okay. So, nochmals liebsten Dank in die Runde.
Ja, apropos, können wir nochmal foreshadowen.
Apropos Runde.
Freitag, Dave und ich.
Das ist mir auch immer, das ist mir aufgefallen, Alter. Das muss ich jetzt mal eingreifen. Ach so, das sind gerade zwei Sachen.
Eingreifen.
Weil durchs Nachhören höre ich dann immer wieder Dinge. Und das eine davon war, geil, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ach so, nee, mit dummen Figuren, also dass du das, weil du mich bei Five Easy Pieces gefragt hast, warum sie jetzt nicht in dieses Raster fällt von ich mich stört's, wenn Leute sich dumm verhalten. Und da verwechselst du dumme Menschen und dumme Figuren. Weil ich habe kein Problem damit, wenn dumme Menschen inszeniert werden. Wenn die sich dann kohärent verhalten, in ihrem dummen Verhalten ist alles fein. Mir geht's um dumme Figuren. Wenn du irgendwie erzählst eine Figur und etablierst die als halbwegs intelligent und dann trifft sie aber immer wieder eine blöde Entscheidung nach der anderen, nur damit die Handlung aufgeht, dann ist es eine dumme Figur. Weißt du, ich meine? Dann ist nicht der Mensch, der erzählt wird, dumm, sondern es wird eigentlich eben sogar das Gegenteil erzählt, aber die Figur verhält sich dann immer wieder dumm. Und das nicht, weil sie ein dummer Mensch ist, sondern weil es dumm geschrieben ist. Verstehst du den Unterschied?
Ein bisschen, aber ich versuche das gerade mit meinem Beispiel irgendwie in Relation zu stellen. Und
mit welchem Beispiel?
Naja, das Beispiel aus Five Easy Pieces.
Ja, da ist sie einfach eine Person, die nicht zu den intelligentesten der Gesellschaft gehört.
Eben. Aber sie verhält sich halt auch nicht besonders
intelligent. Aber die Figur ist nicht dumm geschrieben, sondern die ist sehr konsequent in dem, wie sie geschrieben wurde. So, deswegen, die Figur verhält sich nicht dumm, nur weil der Mensch dumm ist. Weißt du, ich meine? Mir geht's drum, die Figur ist dann dumm, wenn sie eben ihre eigentliche Intelligenz betrügt durch ihr Verhalten. Also dann ist die Figur halt dumm geschrieben. Oder wenn sie sich eben nur zweckdienlich dumm verhält, damit das Drehbuch aufgeht. Das ist ein Unterschied zu, ich erzähle einen Menschen, der halt vielleicht dumm ist, aber sich im Rahmen dessen trotzdem natürlich verhält.
Mhm. Wo würdest du Dave in diesem Spektrum eingliedern?
Ja, das ist wahrscheinlich beides.
Bravo! Bravo!
So, die andere Sache, die ich anmerken wollte, du sagst, bei dir ist es voll dahin gekommen, dass Foreshadowing für dich alles ist, was sich in der Zukunft abspielt.
Ja.
So, das heißt, du hast jetzt einfach Ankündigen durch Foreshadowing ersetzt. Das ist so lustig, ey. Jedes Mal, wenn du was erzählen möchtest, was einfach passieren wird, demnächst sagst du, ich kann schon mal Foreshadowen. Du bist damit halt mittlerweile so weit weg von dem ursprünglichen Begriff Foreshadowing.
You're doing it wrong.
Aber hallo, weil das ja gerade eigentlich auch aussagt, dass das halt angeteased wird. Ne? Also, dass da schon leicht angedeutet wird, was zukünftig passieren wird. Oder dass wir das zukünftig brauchen werden, was da gerade gezeigt wird. So ist ja Foreshadowing. Und du hast es halt einfach substituiert. Ankündigen ist bei dir jetzt Foreshadowing.
Ja, ich... Das ist genau wie im Film.
Nee.
Durch dezente Hinweise weise ich durch die Blume hinweg, was passiert.
Aber
wird.
Das ist es ja nicht. Weil du sagst ja, ich kann schon mal Foreshadowing, nächste Woche Dave und ich. Und ich denke mir so, wo ist das Foreshadowing? Das Foreshadowing wäre, nächste Woche bin ich nicht alleine. Und unter Umständen taucht da jemand auf, der heute auch schon mal erwähnt wurde. Apropos, du warst völlig inkonsequent mit der Beleidigung aller Supportenden.
Ach ja, stimmt, ja.
Also alles, was ich sage, ist richtig.
Okay. Soll ich jetzt nochmal alle runterleiern und so weiter und sagen,
nee, das ist einfach verkackt. So ja, viel ist verkackt, nicht genau. Ansatzweise bei 100% gelandet. Wir
sind ja noch nicht fertig.
Die 5%, die jetzt angesprochen wurden, die freuen sich.
Ich darf Vorstellungen, so, vielleicht mache ich das dann in den nächsten Episoden. Jetzt richtig?
Vielleicht, ja, durch das vielleicht.
Ich muss einfach über vielleicht hinzufügen, naja. Wenn ich Vorstellungen benutze.
Weiß ich nicht, ob das so aufgeht.
Ja, gut.
Ja, werden wir weiter beobachten.
Ja, wir beobachten das. Wir gucken
sehr
mal.
Gut.
Ja, in
jetzt
diesem Sinne.
Wirklich. So, mal raus.
Jetzt wirklich. Outro.
Tschüss.
Arrivederci.
Bewegt Bild Banausen.